Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Sommerpause auch beim Rasengeflüster ist vorbei. Sommerpause. Längst überfällig, eine neue Folge, aber es war echt in den letzten Wochen so viel zu tun. Erst die Fußball-EM, dann die Tour de France und zuletzt auch noch die Olympischen Sommerspiele. Also wirklich viel, viel Arbeit. Dazu natürlich Saisonstart, Dynamo Dresden, vieles neu bei der Sportgemeinschaft. Also ich hatte echt viel zu tun. Das ist das Rasengeflüster ein bisschen zu kurz gekommen, aber heute gibt's endlich eine neue Folge. Mensch, habe ich das vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben wirklich rund 3 Monate nicht miteinander gesprochen. Also keine Angst, wir haben zwar miteinander gesprochen, wobei direkt nicht, sondern wir tauschen uns häufiger per Sprachnachricht aus. Freue mich sehr. Endlich wieder Rasengeflüster und endlich wieder Paco Testroth in der Leitung. Paco, guten Abend.
Guten Abend, Jens. Ich freue mich auch. War echt eine lange Zeit.
Ich habe wirklich ein bisschen Entzugserscheinung gehabt. Und weißt du, was du heute bist? Du bist heute mein Olympiasatz.
Ja. Du meiner auch. Ich weiß gar nicht, was ich heute Abend gucken soll.
Wahnsinn, oder? Ich lief ja bei uns auch rund um die Uhr auf Arbeit. Und dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, ging es ja dann meistens noch weiter. Na dann Fernseher an und weiter. Weiter Paris gucken und schauen, was dort passiert.
Ja, muss ich echt sagen. War immer schön so bis 22:30, 23 Uhr. Dann ging es ja langsam zu Ende. Aber konnte schön auf dem Sofa liegen und die einzelnen Sport angucken. Und immer wieder mitgefiebert. Also hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht den Fußball vermisst. Also bei Olympia spielt der Fußball wirklich aber auch nur eine dezente Nebenrolle, weil da stehen wirklich die ganzen anderen Sportarten im Vordergrund. Also ich wieder Sportarten lieben gelernt, die man sonst fast 4 Jahre wenig schaut.
Also Jens, ich muss dir sagen, ich fand es einen absoluten Skandal, was, ich weiß nicht, ARD oder ZDF gemacht hat, dass sie 120 Minuten Frauenfußball lang, also einfach Fußball gezeigt haben. Und das 100-Meter-Finale der Frauen nicht live gezeigt haben, das hat mich so geärgert. Und ich muss dir echt sagen, ich habe so viel Livestream geguckt, weil man da halt hin und her switchen konnte. Weil, also ich liebe Fußball über alles, aber wenn Olympia ist, dann darf man doch bitte auch mal die anderen Sportarten zeigen und dann nicht ein ganzes Live-Spiel. Das kann man, wenn Tore fällt, kann man es einblenden, aber ansonsten muss ich nicht 90 Minuten die Spiele gucken. Und das fand ich einfach, also...
Ich glaube ja, die jüngere Generation ist schon auf dem Trip Livestream, die sagt, was erzählt ihr mir eigentlich? Aber die Älteren, die es gewohnt sind, dass ARD und ZDF so ein bisschen rausfiltert und sagt, okay, das müsst ihr gucken, da gibt's vielleicht eine deutsche Medaille, die sind darauf natürlich ein bisschen angewiesen. Und die haben doch, hatte ich in diesem Jahr schon das Gefühl, das ein oder andere Mal gemotzt, weil so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, was da nicht ganz einfach ist, wenn vieles parallel passiert. Aber dann sage ich mir, ob ihr jetzt wirklich Frauenfußball in epischer Länge zeigen müsst, dann macht doch eine Konferenz.
Ja, ich habe das gemerkt mit meinen Eltern, weil wir haben dann ja auch immer über Olympia geschrieben und dann kam irgendwann, wo siehst denn du das alles? Ja, ne? Ja. Weil sie nicht gemerkt. Und dann habe ich gesagt, ich gucke Livestream und so, weil ich kann mir das nicht an. Vor allen Dingen, ich kann mir auch nicht jeden Abend, ist ein wichtiges Thema, aber jeden Abend 25 Minuten über Doping, da gucke ich dann doch lieber die Wettkämpfe. Und den größten Vogel abgeschossen haben sie beim 3x3 Basketball, als wir...
Wo heute wichtiger war.
Ab heute 19:01, Sekunden. Oder? 26 Sekunden vor Ende.
Unfassbar.
Ja, wir schalten jetzt weg. Ich sag, wie? Ich bin in Hektik ausgebrochen, dass ich das sehe. Also, nein, und da muss ich einfach sagen, ich würde nie mir ein Tischtennis-Turnier live angucken oder so. Aber bei Olympia, da will ich das sehen. Da will ich das sehen, wenn die Deutschen da gerade gegen Korea kämpfen oder Viertelfinale, und da will ich dabei sein. Deswegen, bitte, mach eine Konferenzschaltung, aber zeig mir so viel wie möglich, weil ich will mitfiebern.
So sieht's aus. Mega Paris, oder? Also ich würde mal sagen, 6 von 5 Sternen. Also das war ja überragend. Also am Anfang denkt man, was soll denn das werden? Das sind keine einfachen Zeiten, aber das war echt Opium fürs Volk, sage ich mal.
Also fantastisch. Und diese Kulisse, also alleine, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber der Radfahrer Evenepoel.
Ja.
Boah, dieses Bild.
Überragend.
Gänsehaut, dieses Bild, diese Beachvolleyball-Arena, wo die am Eiffelturm. Wow, also da war ja wirklich einfach alles der Hammer. Dann noch mit Tahiti, so das war irgendwie noch die Krönung, die Bilder, die aus Tahiti kamen. Also 10 von 10 Sterne. Und ich finde, sie haben es aber auch clever gemacht, dass sie nicht selbst immer von der schlechten Wasserqualität gesprochen haben. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn es jetzt in Deutschland gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich das größte Thema gewesen. So hat man es ein bisschen mehr weggelassen und einfach die Spiele genossen und waren einfach waren einfach bombastisch.
Überragende Stimmung auch. Also, wie gesagt, auch wie die ihre eigenen Athleten abgefeiert haben, muss man wirklich sagen, überragend. Dieses Allez le Bleu beim Schwimmen, in der Leichtathletik, auch beim Tischtennis. Wirklich, die haben gigantisch gefeiert. Und gerade auch in diesen Mannschaftssportarten sind die Franzosen so brutal stark. Eben nicht nur Fußball, sondern eben auch in den anderen Mannschaftssportarten haben sie echt abgeräumt.
Ja, fand ich auch. Die haben eine Leistung gebracht, die haben Nationalstolz gezeigt und ja, da wächst man dann schon nochmal über sich hinaus. Hat mir gut gefallen, muss ich echt sagen.
Basketballfinale Samstag. Ich war unterwegs Samstagabend, aber ich habe so den Ticker mitverfolgt. Ja, wie gesagt, die Amis waren der größte Favoriten. Wenn die Goldmedaille da nicht geholt hätten, ich glaube, das wäre für die größte Enttäuschung gewesen, weil die mussten sie einfach holen mit dem Dream Team. Hast du mitbekommen? Steph Curry hat ja dann in den letzten 2-3 Minuten tatsächlich absolut aufgedreht und dann wollten sie in den McDonald's in Frankreich die Currysoße verbieten jetzt.
Ja, der war gigantisch. Ja. Der war im Halbfinale ja schon unfassbar. Ja. Ja. Ich hab mitgeführt, vor allen Dingen im Halbfinale, weil irgendwie, ja, es waren die Großfavoriten und trotzdem wollte ich die sehen, weil die sind einfach so geil und wie die das gelebt haben und marschiert sind. Ja, war schon faszinierend. Dann so auf dem Punkt aber auch da zu sein, Jens, das ist halt auch eine ganz große Qualität, weil im Halbfinale standen sie absolut am Rande der Niederlage und ja, das ist ja wie, weiß ich nicht, wenn für Curry ein 3-Meter-Wurf ist ja wie, wenn der Ball 1 Meter vorm Tor liegt, ein leeres Tor, um den muss man reinschieben. Das ist ja schon abartig, Jens, wenn man selbst mal Basketball, also wir ja als Laien und wie klein der Korb ist, also wie schwierig ist es, das Brett zu treffen, so ungefähr. Und der wirft die von irgendwo und bupp drin. Also, ja, großes Kino.
Für mich Olympiamoment würde ich sagen, Freitagabend, auch wenn ich es nicht live mitbekommen habe, aber ich habe mir es dann nochmal live on Tape angeguckt. Och, das hat mich emotional stark mitgenommen, war die Kugelstoßerin, die für Deutschland Gold geholt hat.
Die war bei uns im Trainingslager, Jens.
Echt?
Unfassbar, oder?
Ja.
Die war da in Letsch im Trainingslager und wir haben uns den Platz mit ihr quasi geteilt. Also sie hat immer vor uns trainiert und danach haben wir trainiert. Also dadurch haben wir natürlich noch ein bisschen mehr mitgefiebert.
Überragend. Überragend, das Mädchen. Also wirklich im letzten Versuch dort wirklich die Kugel dort auf 20 Meter zu pfeffern. Stark. Richtig stark. Auch was die dort ausgestrahlt hat. Diese Freude zu sehen, als sie die Glocke läuten durfte im Stade de France. Wahnsinn.
Ja, war schon... Ach, waren viele Gänsehautmomente.
Handball für mich dann noch. Also Handball hat nochmal alles getoppt.
Halbfinale gegen Frankreich, ne?
Viertelfinale gegen Frankreich,
genau. Halbfinale war gegen Spanien. Ja. Viertelfinale. Hab ich zu Hause hier mitgeschrien, ne? Also.
Unfassbar. Unfassbar.
Aber komisch, wie es klingt, bei der rhythmischen Sportgymnastik habe ich auch mitgefiebert.
Ja,
na klar. Die denn da abgeliefert?
Ja.
Die wirft den Ball 100 Meter hoch und fängt den mit den beiden Augen zu. Also fand ich auch schon krass. Aber insgesamt, ich habe gestern mit meiner Mama drüber gesprochen, so was so der olympische Moment war. Und da habe ich ihr echt gesagt, ich finde doch immer wieder, wenn die Nationalhymne danach erklingt und dann die Freudentränen, da geht einem einfach Gänsehaut über den Körper, finde ich, weil ja man sich so minimal hineinversetzen kann, was haben die für diesen Moment alles geopfert und gebracht. Und jetzt ist man angekommen da in dem Moment und... Das ist schon Gänsehaut in meinen Augen.
Habe ich in dem Moment gedacht, als sie die Siegerehrung im Golfen der Frauen gebracht haben. Und die sind ja nun wirklich besser verdient. Also die gehören zu den gut verdienenden Olympiasportlern, die Golferin. Und da war ja die Deutsche, die Silbermedaillengewinnerin. Und die Siegerin aus Neuseeland, die hat dort Rotz zu Wasser geholt. Und da weißt du, was das denen bedeutet. Das hast du auch bei Djokovic gemerkt.
Djokovic.
Ja. Wahnsinn. Du merkst einfach...
Vor 4 Jahren ja auch, ne? Ja. Also, das ist einfach, du kämpfst für dein Land.
Ja.
Ne? Du bist in dem Moment nicht Einzelsportler, sondern kämpfst für dein Land. Und einfach Gänsehaut, wenn man drüber nachdenkt, wirklich.
Ja, großartige Spiele und wirklich fantastisch inszeniert, fantastisch gemacht. Und die Messlatte sehr, sehr weit hochgelegt. Also fast so hochgelegt wie bei Duplantis, beim Stabhochspringer, muss man sagen. Also Paris hat da echt geliefert, muss man echt sagen.
Das war ein Wettkampf von dem Jungen, ne?
Unfassbar, oder?
Wie geil ist das denn? Der lässt erstmal alle springen und wenn sie fertig sind, sei fertig. Ja, okay, dann mache ich eben einen Aufwärmsprung und jetzt habe ich Gold gewonnen. Ja, das springe ich jetzt eben für mich selber. Und
richtig.
Der kann ja wahrscheinlich 6,35 Meter springen. Jedes Mal 1 Zentimeter mehr.
Ja, klar.
Für die Prämien. Also.
Aber trotzdem, auch da hast du gemerkt, was das für eine Freude, als er den Weltrekord bei den Olympischen Spielen gesprungen ist. Das war dann schon nochmal was Besonderes.
Absolut, absolut.
Leider ist ja Breakdance nur bei diesen Olympischen Spielen Sportart gewesen. Sonst hätte ich gesagt, ich versuche es einfach mal, weil die australische Breakdancerin, die hätten wir beide vielleicht mit hartem Training auch irgendwie geschafft, oder?
Ich wollte dich gerade fragen, und du möchtest dann das Känguru machen, oder was?
Ich mach das Känguru. Ich mach einfach. Also ich glaube, das Känguru kriege ich nach 2 Übungseinheiten hin.
Geil.
Was für... Und wie gesagt, im Netz, also ich sag mal in den sozialen Netzwerken, ist die Frau momentan überall angeklickt, wirklich. Aber was war das denn für eine krude Übung?
Ja, das war quasi der Eddie the Eagle, oder?
Ja. Ja.
Hauptsache dabei.
Richtig, dabei sein ist alles. Und auch das gehört ja zu Olympia irgendwie. Also wer es noch nicht gesehen hat, also die australische Breakdancerin, also die hat irgendwie alles in den Schatten gestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Sag, bevor wir über Fußball reden, wir reden gleich über Fußball, wir können ja, wir sind das erste Mal wieder zusammengeschaltet, müssen wir noch ein bisschen. Sansibar, du hast versprochen, ein bisschen Reisepodcast machen wir heute auch. Wie war's? Dein Urlaub liegt jetzt schon ein Weilchen zurück, ich weiß, aber spul einfach nochmal zurück.
Ja, leider ein ganzes Stück schon wieder vorbei, aber ja, Jens, einfach phänomenal. Wir haben ja eine Safari gemacht und das war Wahnsinn. Also, wie wir aus dem Flieger ausgestiegen sind, dann in diese Cars da rein und auf einmal stand ein Löwe vor uns. 5 Minuten später waren wir in einer Herde von Zebras, Gnus und Antilopen. Also, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, 1000 Tiere waren da in dem Moment und wir standen mittendrin und die sind um uns herum gesprungen. Und da habe ich mir einfach gedacht, was ist das? Wie krass ist das? Weil ja, man stumpft ja ab so ungefähr schon und man denkt ja so, ja, man sieht die Tiere ja auch im Zoo, aber das war freilebende, unglaublich. Und die Krönung war dann halt echt noch, als die Giraffe, die stand 2 Meter, 5, 6 Giraffen, 2 Meter von mir entfernt. Ich habe gedacht, kneif mich bitte einer. Also diese Augen meiner Kinder, meiner Frau, meine wahrscheinlich auch. Ja, aber die kann ich ja selbst nicht sehen in dem Moment. Unglaublich, unglaublich. Dann haben wir noch so eine Tour gemacht zu den Schildkröten, die da auf dieser Insel gelebt haben. Die waren riesig. Ich glaube, die älteste war 160 Jahre alt. Also wirklich Natur und Tiere sind einfach dann doch mit nicht zu ersetzen. Ja. Finde ich auf einem Bild, okay, berührt es mich immer nicht so, in dem Moment live zu sehen. Also diese Erfahrung war ähnlich vergleichbar wie der Grand Canyon damals, wo ich auch sage, wenn ich mir ein Bild angucke, okay. Und als wir damals da dran standen, das kann man nicht wiedergeben. Also das war so geil. Also wirklich jeder, der mal die Idee hat, eine Safari zu machen, unbedingt machen. Ist eine Erinnerung fürs ganze Leben.
Und das hast du gerade so schön gesagt. Klar, sagt vielleicht der eine oder andere, kann ich auch ins Zoo gehen. Eben nicht. Das merke ich schon in den Nationalparks. Wenn du in den Nationalparks gehst und dort Hirsche, Rehe und Bisons oder irgendwelche Tiere siehst oder Elche, das ist was ganz, ganz anderes, weil die dort ihren normalen, natürlichen Lebensbereich haben. Das ist in den Nationalparks nichts anderes. Und du siehst die dort, wie die ganz normal leben.
Ja, das ist einfach anders, ne? Die Tiere sind einfach sie selbst. Und
richtig.
Ich muss ja sagen, ich gefühlt mich der größte Angsthase vor Tieren. Also, ja, ist wirklich so. Also, ich hab fast vor jedem Hund Angst, außer vor meinem eigenen. Und da haben meine Eltern schon vorher gesagt, und du gehst jetzt auf Safari, ne? Ist klar, ne? Und... Oh, ich wäre mit diesen Zebras, ich wäre so gerne einfach mitgerannt, so ungefähr. Also wirklich, du stehst mittendrin und die laufen um dich drumherum und du lässt ihnen einfach ihr Leben. Ja. Und du beobachtest sie nur dabei und greifst nicht ein, so denke ich, hoffe ich so, dass es so ist. Und unglaubliche Erfahrung, unglaublich schöner Tag, unglaublich anstrengend. Wir wurden wirklich morgens um 4 abgeholt. Mhm. 2 Stunden bis zum Flieger, 1 Stunde geflogen, dann 4 Stunden in dem Wagen. Also auch gerade auch für meine Kinder war es, glaube ich, schon auch anstrengend in dem Moment. Aber ja, diesen Tag will ich in meinem Leben nicht missen. Und ja, vielleicht mal gucken. Zum 20. Hochzeitstag mache ich so eine Reise mit meiner Frau vielleicht nochmal.
Naja, das ist aber ein schönes Versprechen. Und 20. Hochzeitstag.
Ja, ist ja nicht mehr so lange.
Wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, jetzt gerade mal so grob über... Ja. Also es ist schon ein Weilchen hin, aber schön, geil. Nee, also schon, wie gesagt, und Essen und das Ganze drumherum, also du warst ja jetzt nur einen Tag auf Safari, hast die Schildkröten dann noch gesehen, dann sicherlich viel Strand, viel Entspannung und so.
Ja, Delfine, Pool natürlich viel, ist klar mit den Kindern und Essen phänomenal. Also ich hätte mich tot essen können mit Obst. Es war ja sowas von lecker. Es war unglaublich. Also ja, wir haben danach gesagt, es war, glaube ich, der schönste Urlaub, den wir bisher hatten, weil er einfach die komplette Abwechslung hatte zwischen Entspannung und Erlebnis und Menschen unglaublich freundlich und auch Jens diese andere Seite von Sansibar zu sehen. Wir haben dann eine Schule besucht. Oh mein Gott, was ein Erlebnis. Das war wirklich toll. Und wir waren in der Schule drin. Die haben für uns gesungen, natürlich, um uns das alles zu zeigen. Da waren, ich weiß nicht, 800 Schüler. Und was sie uns dann erzählt haben, wie viele Schüler auf eine weiterführende Schule nur kommen und unter welchen Bedingungen die da. Und ja, ich hatte in dem Moment, glaube ich, nur 25 € dabei. Und man spendet dann ja was und hat mich echt in dem Moment, ja, klingt echt blöd, aber schlecht gefühlt so, weil ich dachte so, ich gebe denen jetzt nur 25 € so und uns geht's so gut und im Vergleich so. Und die waren so glücklich, die haben das so wertgeschätzt und der Rektor meinte, oh, das ist so viel wieder für diese Schule, was sie davon machen können. So. Und ja, dann waren wir im einheimischen Dorf, unter welchen Umständen sie leben, wenn sie, jetzt, wann sie nur Trinkwasser kriegen, dass sie. Ja, wenn in der Stadt jemand dann fürs Wasser bezahlt, kriegen sie dann das Trinkwasser. Da war dann echt ein Schlauch nur angebracht und wenn der sprudelt, dann rennen halt alle hin und aber man kann sich das nicht vorstellen und diese Herzlichkeit und es war einfach wirklich rundum gelungen und wie gesagt, ich sage immer so, ich lebe für meine Kinder und wenn ich meine Kinder in diesem Moment sehe und diese Augen, dann weiß ich, in dem Moment habe ich vieles richtig gemacht. Vergisst man nicht. Aber besonders, war beeindruckend. War ganz, ganz toll.
Schön. Und dann warst du noch Papa-Sohn-Trip, ne?
Ja.
Das fand ich auch sehr geil. Also als du mir das geschrieben hast, hey, ich bin mit meinem Papa nochmal ein paar Tage Thailand, schon geil. Also wenn man sich diese Erlebnisse auch nochmal zusammen schaffen kann,
Ja.
großartig.
Ja, war besonders. Wir haben früher viele Reisen gemacht. Wir haben WM 2006, haben wir uns ja, glaube ich, 12 oder 13 Spiele angeguckt. Zusammen sind wir durch Deutschland getingelt. Dann waren wir in Amerika, die Touren. Dann haben wir Singapur mal gemacht. Und jetzt war schon länger nicht mehr. Und dadurch, dass ja meine Tochter in die Schule geht, war dann halt auch nicht mehr so die Zeit. Und ich hatte noch Freizeit. Und dann kam so irgendwann die Idee, Papa, wollen wir nicht nochmal? Ja, haben wir es dann gemacht. Er hatte echt Respekt davor wegen der Temperatur und dachte, ob ich das noch schaffe und so. Also, ob er das noch schafft und so, und dann vor Ort, es war einfach toll, diese Erlebnisse zusammen mit Papa zu machen, wie wir einfach auf dem Roller über Phuket gefahren sind und uns ja Tsunami-Monument angeguckt haben, Elefanten angeschaut haben. Ja, ganz, ganz toll und dann bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich sowas erleben durfte mit meinem Papa und ich glaube, er war auch verdammt stolz, sowas mit seinem Sohn nochmal zu erleben, also.
Feine Sache.
Spannendes Land, muss ich echt sagen. Spannendes Land und ja, ich liebe Reis zu essen und das können sie verdammt gut.
Ja, also Küche Thailand muss ja wirklich outstanding sein. Also das sagt ja jeder, okay, du kannst thailändisch natürlich überall auf der Welt essen, aber wenn du es in Thailand selbst isst, ist es eben noch mal was ganz anderes, weil die kochen einfach gigantisch.
Ich finde die Idee des Landes oder ob das jetzt so generell ist, aber diese Idee des Essens finde ich so geil, weil alles, was gesund ist, ist billig. Alles, was ungesund ist, ist teuer. Und deswegen will sich das niemand holen. Es ist einfach Reis, Gemüse, Fisch, Obst, war alles billig. Ein Stück Schokolade war teuer. Klar, weil sie es importieren müssen oder ich weiß es nicht und weil sie es nicht wollen. Und du bist automatisch, natürlich, weil du auch gerade auf so einer Reise ja auch aufs Geld achtest. Und wenn es dann noch leckerer ist und gesünder ist, ja, dann machst du ja lieber das.
Klar.
Und das war einfach, ja, hat einfach so gut getan und die Zeit dort auch so genutzt, einmal zusammen was zu erleben und auch viel Sport zu machen. Mein Papa wieder in Schwung gekommen, so, also eine absolut gelungene Reise und ja, mal sehen, wie oft noch die Möglichkeit dazu ist. Aber mir würden noch viele Dinge wieder einfallen.
Klar. Komm, die Zeit ist dein Freund. Wann musst du dann anfangen, wieder mal an so einen Sportplan zu denken? Wann sagst du, oh, ich muss mal wieder? So wie
Also
ich
ich
dich
bin
kenne,
am
bist du ja keiner, der dann auf den letzten Trip anfängt. Also schätze ich dich nicht ein. Wirst auch keiner sein, wo der Trainer dann sagt, er hat noch ein bisschen was aufzuholen.
Also ich bin am zweiten Tag angefangen, wieder Sport zu
Wie,
machen.
warte, am
Ja,
zweiten Tag
ja,
des Urlaubs?
ja, ja. Wir sind hingefahren und auch das war so eine Quality Time mit Michelle zusammen. Die Kinder haben dann auf der Liege ihre, die hatten die ganzen Tage, ja, war anstrengend abends, dann haben sie ihre iPad-Zeit bekommen. Michelle und ich konnten beide zusammen Sport machen, war auch mal richtig schön, weil die Kinder jetzt größer sind, da brauchst du nicht mal so viel Angst zu haben, dann, wenn die dann in dem Moment vor dem Fitnessstudio auf der Liege liegen.
Ja,
Ja, ich wusste einfach, was mich dieses Jahr erwarten wird. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie viele Chancen, wie viele Saisons ich in meinem Leben noch spielen darf. Und ich wollte wirklich über die Sommerpause sie absolut nutzen, dadurch, dass das die Rückserie ja auch von den Schmerzen und Verletzungen bei mir eher geprägt war, mich nicht zu 100, sondern zu 110% vorzubereiten. Und deswegen bin ich direkt angefangen und ich sag mal so, es hat mit mir definitiv nicht geschadet.
das habe ich mir am Samstag dann auch gedacht. Ja, auf jeden Fall. Also, du bist gut gestartet. Und deine Frau ist damit jetzt auch quasi fit wie ein Turnschuh. Also, die könnte jetzt auch wahrscheinlich auch mehrere Sportarten gleichzeitig machen.
Bestimmt. Nein, die hat echt auch Gas gegeben und motiviert ja auch, ne? Und macht ja auch Spaß so zusammen und hab mich zwar des Öfteren angeguckt und gedacht, was macht der Bekloppte da? Also ich habe mir selbst halt ein paar Challenges so auferlegt, die ich da abreißen wollte. Aber ich glaube, dafür mag sie mich ja.
Aber
Und
ihr seid jetzt nicht im Wettkampfmodus. Ich habe jetzt nämlich ein
ach
Interview mit
Quatsch.
Toto Wolff gesehen, dem Chef von Mercedes, also vom Formel-1-Team.
Aha.
Der hat gesagt, er ist mit seiner Frau ständig im Wettkampfmodus. Also die battlen sich ständig. Und bei allen Möglichkeiten, auch wenn es gerade um Sport geht, auch beim Autofahren, wer ist da besser? Aber eben auch, wenn es um so Sachen geht wie Laufen und so, battlen die sich.
Nee, 0,0.
Gut.
Können wir uns selbst
Da
gut
bin
einordnen.
ich beruhigt. Ich würde die zweite und dritte Liga, die ja gestartet ist, so ein bisschen mit dir durchsprechen. Allerdings der Aktualität natürlich ein bisschen geschuldet. Ich sag mal so, einer der Hammer-Transfers ist heute über die Bühne gegangen. Wir nehmen jetzt Montagabend auf. Der Kollege Alvarez verlässt Manchester City, der Weltmeister, und wechselt zu Atletico Madrid für 90 Millionen Euro. Ist der 90 Millionen Euro wert und wo hat Atletico Madrid auf einmal diese Goldquelle aufgemacht?
Frage 1, welcher Mensch ist so viel wert?
Ja.
Aber, also, welcher Mensch ist, weiß ich nicht, irgendein Professor vielleicht, der Leben retten kann. Ja, der ist für mich vielleicht 90 Millionen wert. Aber wenn ich das jetzt ins Fußballerische einordne, ist er das für mich wert. Weil das ist ein Wahnsinnsspieler.
Ist
Und
er
ich
bei dir unter den
glaube, der
Top
wird
5 der Stürmer,
Manchester.
Stürmer?
Was ist er denn für ein Stürmer? Ist er ein Vollstreckerstürmer oder ist er ein Stürmer, der brutal wichtig für die Mannschaft ist? Ich glaube nicht, dass er Atletico Madrid zum Champions League-Titel schießen wird. Glaube ich nicht. Ich glaube aber, er wird Manchester City unfassbar wehtun. Weil wer hat so einen Spieler, der in der zweiten Reihe nur mal fungiert, weil er halt einfach hinterm, ich glaube, für mich besten Mittelstürmer der Welt, ja, besten Mittelstürmer der Welt, steht und immer performt. Immer performt, auf vier, fünf Positionen spielen kann und Argentinien wäre niemals Weltmeister geworden ohne ihn. Weil Messi hat Gas gegeben und ist gelaufen, aber der ist für zwei gelaufen. Und die wurden auch erst so gut, als sie ihn haben spielen lassen und einen absoluten bombastischen Stürmer mit Lautaro Martinez rausgenommen haben. Also von daher, das ist ein unglaublicher Stürmer. Aber du hast schon recht, wo Atletico Madrid das Geld her hat, finde ich Wahnsinn. Du liest ja nur. Den haben sie geholt, den haben sie geholt, den haben sie geholt, den haben sie geholt. Also, das wird eine abartig gute, eklige Mannschaft werden wieder, Atletico. Also, der Diego Simeone baut sich da gerade was. Das ist schon, Champions League Viertelfinale, dort wünsche ich keiner deutschen Mannschaft.
Nee, aber hatten sie letztes Jahr auch und sind dann ausgeschieden. Aber die spanische Liga, die verstärkt sich momentan ganz gut. Also Dani Olmo jetzt auch fix zum FC Barcelona, zur Mannschaft von Hansi Flick, der Europameister.
Erstmal zu dem davor, da hatte Dortmund auch noch einen guten Mittelstürmer.
Das hätte ich dich ja schon noch gar nicht gefragt. Da kommt schon noch der Kollege Schmidt.
Barcelona, sorry, Jens, ich weiß nicht, was das ist. Also, wir haben da schon öfters drüber geredet. Wie geht denn das immer wieder? Die holen dann immer wieder die Spieler, die sie haben wollen.
Richtig, richtig.
Wo geht er? Und dann heulen sie wieder rum. Oh, können wir nicht melden. Und ich habe keine Ahnung. Also, aber
60
krasser
Millionen.
Transfer. Krasser Transfer, ne? War schon mit der Spieler der EM, muss man schon echt sagen, ne? Der hat schon performt ohne Ende. Und ja, auch bei Leipzig, wenn er denn mal gesund war, war der schon unglaublich.
Das ist so ein
Also.
bisschen seine Sache, ne? Dass er schon verletzungsanfällig ist.
Ja, komplett. Also deswegen finde ich auch für Leipzig ein guter Transfer. Also, Natürlich hätten sie ihn gerne behalten, aber es sah ja schon so aus. Und wenn man so liest, muss Leipzig ja auch angeblich Transfers machen, so wie sie es immer sagen. Und dann doch im Vergleich dann lieber Simmons halten und ihn weggeben.
Ja.
Weil dafür hat Simmons dann mehr geliefert letztes Jahr, weil Olmo ist schon schwierig und ne, ist halt auch immer schwierig für andere Spieler, weil wenn du dann einen hast, der eigentlich qualitativ besser ist, aber halt nur alle paar Wochen so zur Verfügung steht, ja, den Backup, den baust du dann ja auch nie so auf, sondern brichst ja auch immer wieder mit dem. Also von daher, aber Spanien legt gut los und ich freue mich jetzt schon auf die Klassikos nächstes Jahr wieder. Also jetzt werden es mal wieder Klassikos für mich.
Hoffentlich. Also, weil Real Madrid hat natürlich nach einer sehr, sehr enttäuschenden letzten Saison auch unbedingt jemanden gebraucht, den sie da holen müssen. Und klar, dass die jetzt in ihrer Notlage, in ihrer sportlichen Kylian Mbappé holen mussten, weil letzte Saison war natürlich komplett enttäuschend, oder? Also, soweit ich weiß, spanischer Meister, Champions League-Sieger. Und sagen wir, okay, wir holen jetzt uns noch den besten Fußballer der Welt.
Ja, müssen wir ihn mal dazu nehmen. Wenn sie den dann schon umsonst ja, geben, na klar. Ne, dann müssen wir es mal, dann holen wir halt noch den brasilianischen Wunderstürmer dazu. Ne, den haben wir auch, kriegen wir auch noch irgendwo unter mit, weiß nicht, mit 16 oder 17, wie alt ist er?
Ja.
Der jetzt 5 Länderspiele und 10 Tore oder so hat. Also, vielleicht immer nur 3 Minuten gespielt, Tor gemacht. Mhm. Also, da bin ich ja auch sowas von gespannt drauf. Also, das ist ja auch eine unglaubliche Mannschaft. Aber ich bin gespannt, wie Mbappé jetzt mal wieder ist, weil EM war nicht gut. Hat er aber ja auch selbst auch gesagt, also finde ich, hat ein phänomenales Interview gegeben. Mhm. Und ich finde, es ist auch mal verzeihlich, weil ich finde, Paris hat in dem letzten Jahr gerade auch nur noch, obwohl es so eine gigantische Mannschaft ist, hat sie nur noch gespielt. Ja, wir stehen mal und geben Kylian den Ball und er muss mal alleine was machen. Und irgendwann ist halt auch genug, ne?
Ja.
Und dann kam noch die blöde Nasenverletzung hinzu. Also ich hatte selbst mal eine Katastrophe mit dieser Maske. Also wirklich eine Katastrophe, du weißt gar nicht mehr, was abgeht. Von daher, ja, wie das Zusammenspiel, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Endrick, Vinicius. Also Defensivspieler will man jetzt nicht unbedingt gegen die sein, glaube ich.
Nee. Also das ist schon wirklich das absolute Star-Ensemble. Ich hatte so ein paar Jahre jetzt den Eindruck, naja, da waren schon sehr, sehr gute Fußballer dabei, aber sie hatten jetzt halt nicht mehr die galaktischen Fußballer. Und jetzt hat man schon wieder das Gefühl, boah, die holen sich wirklich die Rosinen zusammen und picken sie sich zusammen. Eigentlich, wenn du so nimmst, fehlt Haaland vielleicht noch.
Der fehlt. Der fehlt da noch. Aber wo willst du den noch unterbringen?
Das frage ich dich ja gerade.
Aber links Vinicius, rechts Mbappé, vorne Haaland und dahinter Bellingham. Ich glaube, wäre ganz okay, ne?
Also ich glaube aber, ja, das wäre vielleicht aber dann ein bisschen too much. Also das kann ich mir jetzt auch nicht ganz vorstellen. Aber auf jeden Fall feine Transfers, die da in Spanien gemacht werden. Und man fragt sich aber tatsächlich, Mensch, da scheint auch nochmal irgendwie eine neue Geldquelle aufgegangen zu sein. Und weil du natürlich den Kollegen Füllkrug erwähnt hast, ist das jetzt eine Schwächung für Dortmund, dass er weggegangen ist, der deutsche Nationalstürmer? Wir haben ja während der Europameisterschaft doch das ein oder andere Mal geschrieben und wir hatten ja da hin und wieder auch mal unterschiedliche Ansätze. Aber man darf ja durchaus sagen, dass du ein Füllkrug-Befürworter bist. Also gehe ich davon aus, wenn ich eins und eins zusammenzähle, dass du sagst, ohne Füllkrug wird es schwer für Dortmund.
Na, wenn Gyökeres so funktioniert wie in Stuttgart, dann nicht. Muss man sagen, Gyökeres war schon letztes Jahr eine Klasse für sich und hätte es auch absolut verdient gehabt, letztes Jahr Torschützenkönig zu werden. Muss man einfach sagen, da war halt Harry Kane dagegen.
Ja.
Da konnte es nicht gegen ankommen, weil Bayern ist dann doch noch für deine Spieler. Ja, und der hat einfach auch unglaubliche Abschlussqualität. Aber Gyökeres hat schon eine Wahnsinnsaison gespielt und passt für mich auch perfekt zu Dortmund so. So, das ist so genau der richtige Schritt so. Weiß man halt nicht, wie fit er ist. Da liest man ja so viel, wie das funktioniert. Hat in Stuttgart auch seine Problemchen immer wieder. Ne? Gerade nach dem Afrika-Cup länger ausgefallen. Aber ansonsten gehe ich von aus, dass Gyökeres mehr Tore schießen wird als Füllkrug. Das glaube ich schon, weil er auch einfach dann noch ein bisschen mehr ins Dortmunder Spiel passt. Mhm. Von der Persönlichkeit denke ich schon, dass es
ein Verlust ist,
weil er ist einfach ein geiler Typ, Niklas. Mhm. Also muss man einfach sagen. Aber ich glaube auch für ihn, er wollte nicht so Backup-Funktion sein und die Chance nochmal einmal nach England. Da passt er, glaube ich, perfekt hin so. Mhm. Weil ich glaube, es gibt wenige Spieler, die im Kopfball besser sind als er. Also in der Bundesliga weiß ich nicht. Tim Kleindienst sage ich vielleicht noch. Ja, das ist genau so eine Wucht da in der Luft. Und von daher, ich glaube, es ist schon geil. Und doch für alle eine absolute Win-Win-Situation, weil Dortmund musste einen verkaufen. Und die haben, wie viel haben sie gekriegt? 30 Millionen.
Ja, musstest du machen, glaube ich.
Also ganz ehrlich, ja. Weil du hast auch nur Theater dann. Wenn Gyrassi funktioniert. Und da gehe ich mal von aus, dass er funktionieren wird. Und mal abwarten, vielleicht funktioniert der Haller ja auch nochmal wieder. Ja. Weil dass er was konnte vor seiner Krankheit, ich glaube, das ist unbestritten. Und
naja, auch unmittelbar nach der Genesung hat er ja noch in der Rückrunde, in der komplett. Vorsaison hat er ja was gezeigt. Also ja, die letzte Saison war halt keine gute.
Wäre doch einfach auch schön, wenn es bei dem mal wieder besser laufen würde. Ja, und
definitiv.
Also das wünscht man ihm doch auch.
Zweite Liga hat begonnen. Kaiserslautern, neuer Coach mit Markus Anfang, den wir hier in Dresden ganz gut kennen. 4 Punkte bislang geholt. Am Freitag einen 0-2 Rückstand gegen Fürth aufgeholt. Gegen Ulm das Spiel noch gedreht. Ich glaube, die können eigentlich ansatzweise zufrieden sein mit ihrem Saisonstart.
Denke ich auch. Ersten 60 Minuten gegen Ulm waren nicht so gut. Mhm. Fand ich habe es geguckt gerade, ja, weil mein ehemaliger Sturmpartner hingegangen ist. Ne?
Und euer nächster Pokalgegner.
Und unser nächster Pokalgegner. Also ich glaube, da steht und fällt viel mit Ragnar Ache. Wenn der fit ist, ist der schon in dieser Liga ein Überperformer. Hat einfach gesehen, der kommt drauf, diese Ausstrahlung, die Wucht, die er hat. Wenn der fit wird, mal irgendwann mal konstant, dann können die eine gute Rolle spielen. Ansonsten 10 bis 14, denke ich eher so. Mhm. Weil sonst fehlt es dann doch so. Aber einfach immer ein geiler Club, muss man sagen.
Ja, der erste FC Köln, immer noch der höchste Marktwert bei allen Zweitligisten. Aber die Transfersperre, die macht es ihnen natürlich schwer zu schaffen. Der Saisonstart, natürlich kannst du das Auftaktspiel gegen HSV verlieren. Aber dann möchtest du wenigstens in Elversberg das Ding nach einer Führung ziehen. Geben wohl die meisten Torschüsse an den ersten beiden Spielen ab, aber holen eben nur einen Punkt. Ein bisschen wenig.
Also für mich ist der erste FC Köln seit 3 Jahren dasselbe Thema. Die spielen ohne Stürmer. Seitdem Modest weg ist, spielen die ohne Stürmer. Und die haben sich ja gegen Hamburg eine Chance nach der anderen herausgespielt und machen die Bälle nicht rein. Und ich sehe da auch keinen, der die Bälle reinmachen soll. Also, ich sag mal so, wenn die jetzt gegen Hamburg mit dem Stürmer gespielt hätten, hätten die das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Also, konnte man sich gut anschauen, aber haben jetzt einen Punkt nach 2 Spielen. Ne? Und ich weiß nicht, ich sehe sie jetzt nicht ganz oben.
Nee. Obwohl sie mit der Aufstiegsfavorit waren, aber da sag ich mir immer wieder, Kinder, diese Transfersperre. Und die konnten sich ja nicht mal einen Stürmer holen. Also selbst wenn der Sportchef gesagt hätte, wir brauchen, woher? Sie dürfen ja nicht.
Im Winter läuft die aus, oder?
Ja, im Winter dürfen sie wieder. Dann müssen sie.
Müssen sie, ja.
Magdeburg, nach dem Unentschieden gegen Elversberg, jetzt gewonnen in Braunschweig. Solide gewonnen dort dann. Barış Atik hatten so ein bisschen Sorgenfalten. Der hatte sich in der Vorbereitung gegen Norwich verletzt. Musste dann auch gegen Braunschweig ausgewechselt werden. Ich glaube, die werden auch diese Saison ihren Weg gehen. Mit Christian Titz, mit einem wirklich sehr erfahrenen Trainer, der jetzt auch schon eine Weile im Amt ist. Ich glaube nicht, weil da sehe ich andere Kandidaten, dass die in akute Abstiegsgefahr geraten.
Ja, gehe ich so mit. Die ziehen ihren Stiefel durch. Die werden immer ihre Punkte holen, weil sie einfach einen guten Fußball spielen. Aber so irgendwie ein bisschen uninteressant geworden, finde ich.
Was ist mit Nürnberg? Nürnberg interessiert mich, wie das funktioniert mit Miroslav Klose. Mhm. Tatsächlich, erstes Spiel ging in die Hose, haben sie den Vorsprung vergeigt, dann gegen Schalke jetzt gewonnen. Auf Schalke sprechen wir dann sicherlich auch gleich noch auch über die ganze Schiedsrichtergeschichte. Ziel sei mindestens jetzt Platz 7. Einfach ist das Nürnberger Umfeld nicht. Ich bin echt gespannt, ob Miroslav Klose ein guter Trainer ist.
Gehe ich auch komplett mit, weil in Österreich hat es gar nicht funktioniert.
Ja.
Keine Ahnung, ist quasi seine erste Station in Deutschland, finde ich, ein mega Club, den er da gekriegt hat, aber auch einen schwierigen Club. Irgendwie ist immer Nürnberg zwischen Auf- und Abstieg, gibt es nichts anderes so ungefähr bei denen.
Der hat natürlich diesen Namen und alle sagen, ja, Miroslav Klose, aber es ist ja nicht immer automatisch so.
Der macht
ja
die Tore nicht selber.
Richtig.
Wenn der jetzt noch mitspielen würde, dann vorne drin, dann sage ich aber der steht ja nur außen, ne? Also.
Bin gespannt. Eintracht Braunschweig? Letzte Rückrunde so überzeugend dann gespielt. Wirklich auch, da muss man sagen, da hatte sich der Trainerwechsel auch bemerkbar gemacht. Haben sie dann wirklich relativ souverän den Klassenerhalt geschafft. Jetzt der Start ging aber mal ordentlich in die Hose. Diese klare Niederlage auf Schalke, kannst du verlieren. Ach, die Niederlage zu Hause gegen Magdeburg tut da schon mehr weh. 8 Gegentore nach 2 Spielen. Boah, jetzt im Pokal gegen Eintracht Frankfurt ist auch kein Freilos.
Ja, finde ich auch. Also auf Schalke finde ich auch, kannst du verlieren. Weiß ich nicht. Ich habe immer viel gemeckert über den Hofmann, muss ich sagen. War aber in der Rückrunde schon echt ein guter Torwart. Dann hast du damals den Transfer von Bikarczyk gemacht, der den Laden da schon zusammengehalten hat, aber jetzt 8 Gegentore in 2 Spielen ist jetzt nicht so gut, ne? Und die große Hoffnung liegt, glaube ich, wirklich auf Philipp, dass der wieder die Tore macht. Macht jetzt auch wieder ein tolles Tor, muss ich sagen, aber ich finde, die können froh sein, dass es einige Mannschaften gibt, die ich als Schwäche ansehe, oder ein paar Mannschaften, aber schwierige Saison, glaube ich.
Schalke, so stark gestartet mit diesem 5:1, das war der höchste Saisonauftaktsieg in der jüngeren Vereinsgeschichte. Das ist die 9. Zweitligasaison für die Königsklan. Boah, dieses Ding da am Samstag in Nürnberg war schon ein erheblicher Dämpfer. Also ich sag mal, sie können natürlich auf den Schiedsrichter schimpfen und sie schimpfen zurecht. Aber ein bisschen müssen sie sich auch an die eigene Nase fassen.
Ich glaube, Schalke steigt auf.
Du sagst, Schalke steigt auf.
Na, ich glaube es irgendwie. Ich fand die klasse im ersten Spiel. Natürlich Euphorie und alles, aber ich fand da eine geile Struktur in der Truppe irgendwie. Mhm. Also ich fand den Stürmer gut. Ich fand Tobi Mohr, also das hat mich die ganze Zeit irritiert. Warum habe ich so einen Spieler, den ich eigentlich so ein krasser Spieler von immer auf der linken Seite gewesen. Ja, in der Bundesliga nicht so funktioniert, aber so einen Spieler wünscht man sich doch eigentlich als Stürmer. Ja, dann hast du Karaman, der weiß, wie es geht. Dann hast du Bachmann und Schallenberg im Zentrum, die schrubben halt beide zusammen 28 Kilometer ab in einem Spiel. Dann hast du im Moment Ruhe. Ich finde, irgendwie gefiel mir die Kaderzusammenstellung. Jetzt natürlich ein Dämpfer in Nürnberg. Also unser Freund Winter ist mal wieder gut gemacht. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel verlieren. Aber klar, du hast recht. Man kann dann trotzdem noch anders agieren. Aber ja, weiß nicht. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei Schalke.
Aber er hatte wieder eine eigene Idee, oder? Der Kollege Winter. Also das muss sicherlich vorsichtig sein, weil er wird dich irgendwann nochmal wieder pfeifen und so. Aber da denke ich mir doch, meine Güte. Und ich hatte wirklich am Samstag dann geguckt und dachte, willst du mal schauen, wer der Schiedsrichter war, wenn alle so über das Spiel reden? Und hatte dann mit mir selbst getippt, na, vielleicht war es der Nicolas Winter. Und ja, na klar.
Also VAR war nicht, weil es gelb war, oder?
Ja.
Ich verstehe es trotzdem nicht, weil es war ja eine spielentscheidende Szene. Also, ja, finde ich schon. Also, natürlich war es eine gelbe Karte, aber die gelb und gelb ist rot. Und damit war der Spieler von... Und ich weiß nicht, ich verstehe diese Regeln nicht. Warum lasse ich denn in dem Moment den dann auch so auflaufen? Also, du hast doch schon so einen Himmelscomputer, der alles überwacht. Also, da brichst du doch keinen aus der Krone in dem Moment. Ja, die Regel, dann durften sie es wahrscheinlich nicht. Dann verstehe ich die Regel aber nicht, weil eindeutiger als das, dass da kein Foul war von Schallenberg, geht ja gar nicht. Und weiß ich nicht, warum hilft man sich denn in der Szene dann nicht? Wir wollen immer, dass es dann gerechter wird und reden über, und das war doch das war eine Sache von 10 Sekunden, sag ich dir. Du, Nikolas, das sieht ein bisschen anders aus. Geh mal eben nach draußen. Echt? Ja, ich gehe nach draußen. Oh, sorry, Schallenberg. War nichts, Freistoß für dich. Wir denken mal über Rot für den Nürnberger nach, weil er mit offenen Sohlen nicht reingegangen ist. Nein, so war es ja auch nicht. Und dann ist die Szene geklärt und es hat keiner in Thematik danach. Verstehe ich einfach wieder nicht. Aber ist irgendwie schon wieder typisch, ne? Dass es ihn trifft.
Weil wir jetzt gerade beim Thema Schiedsrichter sind, so viel werden wir über die Schiedsrichter vielleicht heute gar nicht reden müssen. Merkst du das, die neue? Ich darf es ja nicht Meckerregel nehmen. Der Schiedsrichtersprecher hat ja wohl gesagt, man soll nicht Meckerregel sein, man soll Kapitänsregel sagen. Merkst du das, dass weniger gemeckert wird?
Also Jens, ich habe am Wochenende in der Halbzeit bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn wirklich gefragt, also darf ich gar nichts mehr jetzt sagen, weil es war die Szene vor unserem Freistoß, der eindeutig ballgespielt war. Hat er entschieden, dann weiß er dann nehmen sie es ja nicht mehr zurück und so. Und ich bin wirklich, also ich hatte einen Weg vom anderen 16er bis zum Mittellinie, also weißt du selbst, und bin locker hingejoggt, weil der Freistoß war ja alles nur, bin nur hingegangen und bin langsam auf ihn zugegangen und, also du kennst mich, dass ich da entspannt bin und ich habe, glaube ich, seit 5 Jahren keine gelbe Karte mehr gekriegt, so, und wollte dann wirklich nur fragen, was er jetzt in dem Moment gepfiffen hat. Nee, jetzt gar nichts, ich will nichts hören, weg hier. Ich sage, hey, ich habe gar nichts gesagt. Ne? Ja, weg, sonst gibt's Geld. Ich sage, ja, ist ja gut. Ich gehe da mal und bin in der Halbzeitpause gegangen. Darf man jetzt gar nichts mehr sagen? Also darf wirklich nur noch unser Kapitän sprechen?
Darfst nicht mehr sagen.
Nein, so ist das ja nicht, aber manchmal ist das nicht so. Ich sage, ja, gut, aber also wenn ich nicht entspannt gekommen bin in dem Moment. Und ich sage, aber gut, mach mal und dann erklär mir nochmal, wie Fußball geht dann. Also, keine Ahnung. Also manche Dinge sind einfach wow, finde ich. dieses Rudelbildung und so ist ja, ja, in Ordnung,
verstehe ja, ich auch. Und also das hast du bei der EM auch gemerkt und es hat eben dazu beigetragen, dass wieder länger gespielt wurde oder es gab nicht so eine lange Nachspielzeit.
Und dieses blödsinnige, jeder Ball, der in 16er irgendwo geblockt wird, Hand und alle rennen auf den Schiri zu. Richtig. Also da habe ich ja selbst, schon irgendwann bei erwischt, wo ich gedacht habe, bist du eigentlich behämmert? Also was hast du denn du immer, ne? Ist doch nicht überall immer Hand jetzt neuerdings, ne? Und ne, aber also du machst einen Monster-Tackling und sagst in dem Moment, was denn? Und kriegst direkt Geld, das ist schon übertrieben. Also bisschen nochmal wieder Fußball lesen, finde ich.
Ja. Das sage ich mir auch, das habe ich mir auch bei Wallets, der natürlich am ersten Spieltag da ausflippt und so und dann auch nichts sagen darf und so. Und ich sag ja, wollen wir jetzt die Emotionen komplett eingrenzen? Irgendwie gehört es mit dazu. Und klar sagen auch alle, ja, es ist ja beim Handball nicht anders und da ist es genau, beim Handball wird auch mal gemotzt. Da stürmen die dann auch mal auf den Schiedsrichter. Das erkenne, sehe ich jetzt nur häufig. Also ich sehe sehr viel zweite Handball-Bundesliga und da ist es jetzt nicht so, dass niemand mit dem Schiedsrichter reden darf. Also nur der Kapitän, da reden auch andere mit dem Schiedsrichter. Und ich glaube, mit einem mündigen Spieler, mit einem erfahrenen Spieler, wie mit dir, kann man ja jetzt auch mal kurz reden und sagen, du, so und so habe ich es gesehen, nimm es zur Kenntnis, wird eh nicht mehr geändert. So. Ja, und ich sag dir eins, Aytekin, der diskutiert mit allen, der redet mit allen, der redet vom Torhüter bis zum eingewechselten Stürmer mit allen, der erklärt denn das und sagt, du, ändern tun wir es jetzt eh nicht mehr.
Aber die Guten nehmen das doch auch mit.
Naja.
Also wie oft bin ich bei guten Schiedsrichtern, die schon mal teilweise dann in dem Moment gesagt haben, hättest du es genauso gepfiffen wie ich jetzt? So, und wie oft habe ich schon gesagt, ja, hast leider völlig recht gehabt. Oder wo die fragen, sag mal, war das jetzt gerade ein Foul an dich oder hast du nur Show gemacht? Ja. Und dann ist es so, weil die Szene wird ja eh nicht mehr geändert. Die Ruhe, die machen ja nicht dann, oh nee, jetzt machen wir das nicht mehr so.
Richtig.
Also von daher, aber, ja gut, aber.
Wir machen weiter, zweite Bundesliga. Fortuna Düsseldorf. Da bin ich gespannt auf deine Einschätzung, weil die brauche ich jetzt, weil am Sonntag ist unser Pokalgegner hier in Dresden. Die Fortuna aus Düsseldorf, die jetzt das fünfte Jahr in Folge in der zweiten Liga spielt, gefühlt für mich schon eigentlich in der ersten Liga war nach dem Relegationshinspiel, dass die jetzt nicht in der Bundesliga dabei sind. Das können die vielleicht teilweise selbst noch nicht begreifen. Aber ich denke mal, die haben sich viel vorgenommen für diese Saison und waren letzte Saison immerhin auch Pokal-Halbfinalist. Das ist eine denkbar schwere Pokalaufgabe. Die werden auch Dresden nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, aber am Ziel ist Engelhardt verloren. Ich glaube, werden defensiv gut stehen. Sieht man jetzt ja auch schon wieder. Werden auch eine vernünftige Rolle spielen. Aber ich glaube, so wie letztes Jahr, dafür fehlt dann einfach die Qualität. Vermey ist verletzt, ja. Ziolis war schon krass, ne? Wie viel hat er gemacht? 22 am Ende von einem linken Stürmer. Das ist schon eine Hausnummer. Ich habe es ja damals selbst in Dresden miterlebt. Wenn der Außenstürmer auch solche Tore liefert, ist das schon ein Gamechanger. Weil es von einem Stürmer erwartet es schon mal. Aber wenn Außenstürmer so funktioniert, dann holen die echt immer viel, so die Mannschaften dann am Ende. Ich glaube, ist schlagbar, aber ist ein sehr schwerer Gegner.
Der Hamburger SV, am Samstag, wir haben kurz geschrieben, und als der HSV gegen Hertha zwischenzeitlich führte, habe ich gesagt, die eine Frage wirst du natürlich bekommen. Und es ist die Frage, schafft es denn der HSV in dieser Saison mal aufzusteigen? Mittlerweile mutieren sie ja so ein bisschen zum Zweitliga-Dino, aber sie haben einen Ex-Dynamo, der aktuell trifft nach Belieben, Renzi Königsdörfer. 3 Tore in 2 Spielen, alle Hamburger Tore und hat so viele Tore jetzt schon geschossen wie in der letzten Saison zusammen. Also bei dem läuft es momentan bei Renzi. Kann Renzi den HSV endlich in die erste Bundesliga schießen?
Du sprichst von Atletico Hamburg, oder? weiß ich nicht. Also tut mir gerade in der Seele weh, wenn ich Hamburg spielen sehe. Also ja, sie haben 4 Punkte geholt jetzt gegen Köln und Hertha. Also alles richtig gemacht so. Aber Hamburg war immer geil zum Angucken, weil sie die Gegner eingeschnürt haben, erdrückt haben. Und weiß ich nicht, also wenn Glatzel fit ist und wieder spielt, kannst du doch nicht so spielen. In meiner Meinung nach, weil Glatzel braucht Aktionen im 16er, braucht Flanken von außen, braucht Bälle. Den kannst du jetzt ja nicht sagen, wir stellen uns jetzt mal in die Mittellinie und spielen auf Konter mit Hamburg. Gegen Hertha vielleicht noch, in Köln vielleicht auch noch, aber ich weiß nicht, ob die das so durchziehen gegen Elversberg zu Hause. Also,
aber das ist
er doch will einen anderen Bandard, Ansatz oder? Angehen. Nee, deswegen, ich ist völlig verrückt, finde ich. Ich weiß auch nicht so richtig, was das gerade ist und so. Aber ja, klingt jetzt doof, aber normal müssten sie. Also für mich, Schalke und Hamburg, ist mutig, aber ich glaube schon, dass sie dieses Jahr die beiden es schaffen.
Dabei war
Oder
doch Hertha
Hertha, ah,
BSC.
Hertha kommt noch, die haben schon gut gespielt, zweite Halbzeit, und da fehlt halt echt Fabian Reese noch. Das
Der
ist
schon letztes
natürlich
Mal
schon
im
nochmal,
Test gegen Cottbus.
ja, das ist natürlich schon echt ein Megaspieler. Die sind auch gut dieses Jahr, ey. Die sind auch gut.
Da gucken wir natürlich ganz genau hin, was da Fiello macht in Berlin.
Hannover ist auch echt gut, finde ich. Also schon echt ein super, super enges Feld da oben. Boah, wer da am Ende sich durchsetzt, das ist schon echt, da setzt sich jemand durch, der zu Hause gegen Elversberg, gegen Magdeburg, gegen Regensburg nicht verliert. So, die werden es am Ende, das kannst du gar nicht so sagen, aber wenn du diese Aussetzer wieder hast am Ende, hat ja meistens der HSV gehabt.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Aber wer die nicht hat, der setzt sich durch. Aber da sind halt echt 4, 5 Mannschaften, die sind halt echt richtig gut, finde ich.
Hertha, hast du jetzt ein bisschen gesagt. Hannover, noch ein Satz von dir? Eigentlich Chris gut Olli gestartet.
Finde ich einen guten Stürmer, ey. Spannenden Stürmer. Habe ich jetzt mal geguckt, 19 gegen Regensburg habe ich viel gesehen. Jetzt gegen Münster war wenig von Hannover. Aber gut, in Münster Aufsteiger, Euphorie. Dann spielst du, das meine ich immer, dann spielst du halt mal 0-0. So, wenn du merkst, du hast keinen guten Tag, die sind gut drauf, du kannst das Spiel nicht gewinnen, ja, dann punkte einfach mal, den nimmst du nämlich mit, weil dann hast du 2 Punkte im Schnitt nach 2 Spielen und dann ist das alles in Ordnung. Gute Mannschaft, also auch eine gute, wirklich, mehrere gute Mannschaften.
Jan Regensburg ist eher unten anzusiedeln, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, ist das ein Kandidat für die Ränge, wo es um Klassenerhalt geht.
Definitiv.
Die wissen, glaube ich, immer selbst noch nicht so richtig, wie sie das geschafft haben mit dem Aufstieg. Also, wenn du dir überlegst, wir in Dresden, wir waren so nah dran an diesem 27. April geführt bis zur Schlussphase, dann das doofe Foul da im Strafraum, dann verdattelt es ja Regensburg fast noch auf der Zielgerade selbst in der dritten Liga, dann schaffen sie irgendwie die Relegation, und dann ist Relegation, wie Relegation ist, da gewinnt halt meistens der Drittligist, warum auch immer. Und jetzt spielen sie in der zweiten Liga, in dieser geilen zweiten Liga.
Ja, schon eine richtig geile zweite Liga. Also eine geilere zweite Liga als erste Liga.
Ja. Deshalb reden wir ja auch so ausführlich über die zweite Liga. Was mit Karlsruhe? Die mit ihrem georgischen EM-Fahrer natürlich einen haben, der weiß, wo die Bude steht. Der gegen Nürnberg auch gleich mal den Dreierpack geschnürt hat. Jetzt in Düsseldorf einen Punkt geholt, aber kann man auch von einem ordentlichen Start reden. Und sie haben ihren Trainer behalten.
Ja, das stimmt. Haben ein bisschen viele verloren, ne? Also, die haben Gondorf verloren, die haben Stindl und Matanovic. Also Gondorf
und Heise.
Und Heise. Und Pipo, ja, stimmt. Er hat aber zuletzt nicht mehr viel gespielt, muss man sagen, in Karlsruhe. Aber ja, Matanovic, glaube ich, tut ihnen weh. Also, es war schon eine Wucht, die beiden vorne. Matanovic, Ciace und dann Schleusener als Einwechselspieler. Die waren schon mit Vanicek dahinter. Das war schon, ich meine, die Rückrunde kam ja nicht von ungefähr.
Ja.
Wenn die Saison ein bisschen länger gegangen wäre letztes Jahr, dann wäre sogar Karlsruhe hochgegangen, bin ich der Meinung. Ja, aber können überraschen dieses Jahr, können, wenn sie in Flow kommen, ganz oben auch reinrutschen, weil sie einfach einen geilen Spielansatz haben und ihr Dinge so ein bisschen im Stillen durchziehen.
Was mit Preußen Münster? Für mich einer der Kandidaten, wo natürlich viel Euphorie da ist. Ähnlich wie bei Regensburg, vielleicht sogar noch mehr Euphorie als in Regensburg, ähnlich vielleicht so wie in Ulm. Aber nicht ohne Grund haben sie den geringsten Marktwert. Haben gestern das erste Zweitligaspiel seit 91 gehabt. Da wird viel über Emotionen und Euphorie laufen, wenn es denn was werden soll mit dem Klassenhalt.
Ja, ich glaube nicht, dass es reichen wird, weil ob Gudowski und Badmatz nochmal so funktionieren und so die hochschießen. Die sind schon richtig in Flow gekommen letztes Jahr und haben den dann komplett durchgezogen und sind auf der Welle geritten. Aber ich glaube, da wird schon harte Einschläge dieses Jahr geben werden.
Siehst du es auch ähnlich in Ulm, die jetzt natürlich das Spiel des Jahres haben gegen die Bayern im Pokal, aber natürlich schon mal das erste Lehrgeld bezahlt haben, auch in der Liga.
Ja, gerade haben wir schon angesprochen gegen Lautern. Die ersten 60 Minuten waren richtig gut. Wir haben ja eine Woche vorher im Testspiel gegen die gespielt. Habe ich echt gedacht, boah, krasse Entwicklung. Also in einem halben Jahr zuvor quasi waren sie gegen uns ein absoluter Außenseiter, muss man ja so sagen. So. Dann steigen sie auf und die haben uns gut an die Wand gespielt, das muss man ganz ehrlich sagen. So. Also, aber den tut natürlich der Transfer von Cienza schon extrem weh. Also war schon der beste Spieler bei denen. Und jetzt dann gegen Lautern das Spiel so zu verlieren, also die Punkte, die tun dir weh am Ende, glaube ich. Brutaler Kampf dies Jahr wird es für die. Sind aber auf jeden Fall meiner Meinung nach mit in dem Kreis der Mannschaften, die es schwer haben werden.
Ist dort auch Elversberg drin? Oder sagst du, boah, Elversberg könnte so ein bisschen das nächste Sandhausen werden, die sich immer irgendwie so durchrobben, weil auch alle sagen, ach, jetzt müssen wir nach Elversberg, was soll man denn in Elversberg? Das hat eben gar keinen großen Klang, auch nicht die ganz große Tradition. Und da tut man sich dann gerne mal auch schwer.
Ich habe gehört, die holen ganz guten Spieler jetzt aus dem Osten von Deutschland für die linke Außenbahn. Wird so gemunkelt. Mhm. Das wäre natürlich ein guter Rochelt-Ersatz. Ne? Also Rochelt tut schon weh. Rochelt und Wanner weg. Mhm. Das waren schon zwei bombastische Spieler. Also.
Mhm. Aber für den müssen sie auch ein bisschen Geld hinlegen. Also für umsonst werden sie den nicht bekommen.
Ja, sollten sie haben. Ne? Mhm. Also ach, irgendwie, doch, die ziehen das so seit Jahren so durch und die haben ihren Spielstil und die Spieler passen sich dem so an. Also na, ich glaube, ja, die werden jetzt nicht irgendwo oben landen und so, aber nee. Die werden schon nicht zu den 4-5 Mannschaften gehören, die ganz unten reinrutschen, glaube ich nicht.
Fürth?
Auch nicht.
Gut gestartet, ne?
Ja. Ja. Die machen ihr Ding. Hundertprozentig.
Glaube ich auch. Also reicht nicht für ganz oben?
Nee.
Aber ich würde sogar sagen, einstelliger Tabellenplatz.
Ja, so 8, 9, 10. Ja, ja 10 wäre zweistellig, aber 8, 9 könnten sie schon, wenn es läuft, so und. Ja, ich glaube auch. So, die machen ihr Ding da im Stillen.
Paderborn. Die einzige Mannschaft, die beide Spiele gewonnen hat in dieser verrückten zweiten Liga. Auch gegen Gegner, wo man sagt, da holst du nicht so automatisch 2 Siege und 6 Punkte. Gegen Hertha, auswärts gewonnen und zu Hause gegen Bundesliga-Absteiger gegen Darmstadt.
Immer interessant, immer eklig. Ne? Also ich habe schon gesagt, Paderborn war der einzige Club, gegen den ich noch nie getroffen habe. Ja, irgendwie immer eine ganz schwere, gute Mannschaft. Sven Michel zurückgeholt, habe ich gar nicht mitbekommen, irgendwie. Mhm. War ich völlig überrascht, als ich Samstag den Sven Michel da habe rennen gesehen. Guter Transfer. Ja, das kann schon wieder so eine. Ich glaube, für ganz oben reicht es bei denen auch nicht, aber 7, 6 sitzt schon dran.
Und was ist mit Darmstadt? Mhm. Die müssen ein bisschen aufpassen, habe ich den Eintrag. Also, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie unten reinrutschen, weil da gibt es wirklich schlechtere Teams. Auch vor allem in dieser Saison. Aber boah, die müssen echt aufpassen nach dieser Euphorie, diesem Aufstieg in die Bundesliga, auch diesem Jahr, wo sie durchgegruft sind, wo eigentlich alles so ein bisschen, naja, nicht egal war, aber wo sie es mitgenommen haben einfach. Aber jetzt ist, glaube ich, Lieberknecht in der Situation, wo er auch damals in Braunschweig war, als die damals abgestiegen sind aus der Bundesliga. Da musst du echt aufpassen, sind ein paar Spieler gegangen. Du musst gucken, dass du da jetzt ansatzweise die Kurve bekommst.
Ich finde, die haben in der Aufstiegssaison, in der Winterpause ihre Euphorie schon verloren, finde ich. Also da sind die ja schon in der Rückrunde, sind die ja irgendwie reingehoppelt, wo die ja in der Hinrunde echt alles kurz und klein geschossen haben und in der Rückrunde schon ganz oft 0-0 irgendwie über die Zeit gerettet. Ja, Bundesliga-Jahr war irgendwie, ja, ist geil, aber war viel zu groß, ne? Mhm. Also da wurden sie echt oft hergeschossen und jetzt auch komische Transfers gemacht. So, also ich fand zum Beispiel Marseiller, Lakenmacher, waren gute Spieler in der dritten Liga. Aber ja, sind die jetzt solche Spieler in der zweiten Liga? Weiß ich nicht. Willemsson, tolles Tor wieder, aber wie oft ist der gesund? So, also ich weiß es auch nicht. Ist so ein bisschen, könnte auch eine schwierige Saison werden und du landest am Ende auf 13.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe die definitiv nicht bei den Aufstiegskandidaten mit dabei. Aber ich glaube, sie sich selbst auch nicht. Also sie wissen, in dieser zweiten Liga, gerade in dieser Saison, gibt es größere Schwergewichte. Und du musst halt auch aufpassen, dass du, ja, siehe Arminia Bielefeld.
Ja, genau.
So, nicht auf einmal dort stehst, wo du nicht hin willst.
Und dann sind solche Mannschaften wie Regensburg besser in der Phase, weil
die wissen, worum es geht.
Worum es geht, ne? Genau. Und da war der Dreier jetzt, ja, der wird gefeiert wie 3 von 40, ne? Mhm. Und bei Darmstadt ist das dann eher, wenn die jetzt ihren Dreier holen, dann ist das eher noch so, trotzdem ja irgendwo im Hintergrund, na gut, das ist jetzt 3 von 70, den wir jetzt geholt haben, was wir brauchen so ungefähr und plötzlich gehen die Spiele aus.
Lass uns mal über die dritte Liga sprechen. Da gibt's 4 Teams, die bislang beide Spiele gewonnen haben. Ich möchte von dir wissen, was die 4 Teams gemein haben. Sandhausen, Bielefeld, Aue und Dynamo Dresden.
Ich habe vor der Aufnahme Tabelle geguckt und habe gedacht, wenn ich jetzt nicht mehr aktiv Fußball spielen würde, würde mir das Herz aufgehen, weil das alles 4 meine Ex-Clubs sind. Und der andere Ex-Club ist auch auf dem Extrem, nämlich auf dem 20. mit Osnabrück. Ja.
Da freust du dich doch, oder? Für deine Ex-Vereine.
Unfassbar. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dass wir auf Platz 10 stehen und nicht da oben.
Muss man mal sagen, Erzgebirge Aue. Boah. Gut. Also, dass du gegen Hannover 2 gewinnst, das kann man erwarten. Auch wenn das, glaube ich, unangenehm ist am ersten Spieltag. Zweite Mannschaft, Aufsteiger, ein bisschen Euphorie. Hast du souverän, relativ souverän gelöst. Aber in Osnabrück zu gewinnen, das ist jetzt nicht ganz von Pappe. Und damit hast du dich gut eingespielt fürs Pokalspiel am Samstag gegen Gladbach und dann auch fürs Derby.
Jens, die machen ihr Ding, die wissen, worum es geht. Pavel weiß ganz genau, worum es geht. Und also wundert mich jetzt nicht, dass sie jetzt mit 6 Punkten gestartet sind, weil klar, Hannover musste, aber das weißt du auch vorzubereiten, meiner Meinung nach. Da sucht er die richtigen Gegner raus in der Vorbereitung, die dem Niveau entsprechen, dass du auf dieses Spiel auch eingestellt bist. Ja, und in Osnabrück, ich glaube, jetzt halt noch dankbarer. Die werden schon noch ins Rollen kommen, aber du siehst ja, die machen gerade noch ihre Transfers. Da kann doch nicht alles so funktionieren. So, dann hast du noch mit Engelhardt vorne, der eigentlich ein Top-Stürmer ist, aber geht der jetzt noch nach England, im ersten Spiel gar nicht gespielt, dann jetzt vom Beginn gespielt, aber hinter Zwarz, weil er eigentlich Zwarz wahrscheinlich für ihn eingeplant war. Also da ist noch viel Bewegung immer drin, weil es ein typischer Absteiger.
Und das muss ich erst finden. Das werden wir bei allen Absteigern besprechen. Und bei Osnabrück ist es auch wirklich augenscheinlich. Und Arminia Bielefeld hatte genau diese Sorgen in der Vorsaison. Erstmal wieder ankommen, jetzt dann in der dritten Liga irgendwann mal wieder Fuß fassen, nachdem sie in der zweiten Liga den Durchmarsch nach unten gemacht haben, wollten sie das natürlich tun, nichts vermeiden in der dritten Liga. Das ist ihnen dann irgendwie gelungen und jetzt haben sie mal einen richtig ordentlichen Saisonstart hingelegt, die Ostwestfalen.
Ja, klar, natürlich auch ein bisschen Matchglück gehabt in Cottbus, muss man sagen. Wenn Timmy Thiele den Ball reinmacht, dann verlierst du 2-1 in Cottbus, so gewinnst du 2-1, jetzt wieder in der 90. oder 89. Aber trotzdem sehe ich Bielefeld zu den stärkeren Mannschaften, weil einfach Kniat sein System hat und ich fand es unfassbar schwer, gegen sie zu spielen. Also jetzt, wir haben ihn in der Rückrunde relativ spät gekriegt als Gegner. Das war schon eine klare Struktur, klares System. Er hat seine Spieler sich jetzt dazu geholt. Er hat Korbosch, seinen Kapitän, der kennt ihn blind im Zentrum. Haben auch gute Spieler, also und auf der Alm immer schwierig, ne? Wird schnelles, große Euphorie sein, volles Haus. Ja, muss man mit rechnen.
Und was ist mit Sandhausen? Also bei Sandhausen, beim Dynamo-Podcast, mein Mitstreiter Tino Meyer ist ja, ich will jetzt nicht sagen Sandhausen-Sympathisant, aber der sagt immer, wie stark Sandhausen wäre und ist wirklich einer, der Sandhausen ganz hoch hängt. Ich sehe bei Sandhausen wirklich immer gute Namen, aber gute Namen ergeben jetzt noch natürlich noch nicht die Top-Mannschaft. Das haben wir in der Vorsaison gesehen. Wie siehst du sie diese Saison? Sie haben wieder gut und namhaft zugelegt auf dem Transfermarkt.
Ich finde, die haben die gute Spieler aber geholt. Also das so Name hin oder her, aber ein Baumann im Sturm, der weiß einfach, wo das Tor in der dritten Liga steht. Hat er gestern wieder gezeigt. Die haben eine gute Truppe. Dann haben sie natürlich jetzt so einen Überraschungsspieler mit dem IW. Wow, der war schnell gestern, muss man echt sagen. Die werden eine gute Rolle spielen, ja. Weil am Hartwald immer schwierig ist zu spielen, das weiß man. Und auch so, dass das wirkt gerade wie eine sehr homogene Truppe.
Dynamo?
Kennst du meine Meinung zu? Zu dem Mittelfeld braucht man wenig zu sagen. Das ist schon extra klasse für diese Liga. Ich glaube, da macht schon Spaß mitzuspielen. Und das Freitagabendspiel, es hat einfach gesehen, was für eine Wucht Dresden erzeugen kann. Und man sieht jetzt so, ich glaube, Robin Meissner, weißt du, dass ich eine sehr hohe Meinung von ihm habe, ein guter Stürmer ist. Hat aber noch nicht so dieses Vertrauen im ersten Jahr gehabt, war auch irgendwie nie auf seiner Position, hatte ich das Gefühl. Und jetzt nicht gut gespielt im ersten Spiel, finde ich, aber drauf geblieben. Jetzt wieder nicht so auffällig gespielt, trotzdem drauf geblieben. Und Bob macht das 3-2, den Siegtreffer quasi damit. Ja, Pipo Heise, habe ich eine unfassbar hohe Meinung drüber. Also ist ein Geschenk für jeden Stürmer, so einen linken Verteidiger zu haben, weil der ist verrückt und der sucht dich immer wieder. Also, und wir werden es sehen, aber nach dem zweiten Spieltag sage ich aus der Ferne, ich kenne ihn nicht, einen Top-Trainer, weil in dem Moment sich so einzugestehen, oh, ich glaube, ich habe die falsche Taktik gewählt, nach 20 Minuten die so zu verändern, entgegen seiner Prinzipien, weil ich glaube, der hat die letzten 2 Jahre 3-5-2 gespielt, zu sagen, nö, wir spielen jetzt 4-3-3. Chapeau, also muss man sagen, der hat das Spiel gewonnen gegen Cottbus. Sabina, Top-Transfer, wenn er gesund bleibt. Du,
Ich sehe glaube, ich,
viel.
Dresdner Podcast-Hörer werde ich einen Piepton drunter legen, weil das ist natürlich so Sachen, die man gerne hört, aber auf der anderen Seite, hier, sag ich mal, im Dynamo-Land hängt uns diese vermaledeite Rückrunde immer noch
Ja,
so
ist ja auch verständlich, ne?
Das ist,
Aber
das kriegst du nicht raus und das kriegst du auch nicht durch eine Sitzung bei Paco Destroth, wenn du da auf der Couch liegst und der dir sagt, alles gut, ist eine super Mannschaft, alles toll, dann denkst du trotzdem, ja, Paco, aber die Rückrunde war trotzdem schwierig.
Ja, ich bin ja auch ehrlich, mich würde es ja auch freuen, wenn es jetzt wieder hoppelig laufen würde, weil
Nein.
es natürlich, weil es einfach, ich meine, wir haben auch das Ziel, ganz, ganz oben mitzuspielen und ganz, ganz oben zu sein. Und wenn
Aber soweit
einer
ich
der
weiß, steigen ja zwei
Top-Favoriten,
auf.
ja, definitiv, aber deswegen sage ich, wenn einer der Top-Favoriten auch strauchelt, ist das immer ganz gut. Aber du weißt, ich habe dir während des Spiels geschrieben, es geht 5-3 aus. Ergebnis war nicht ganz richtig, Tendenz war aber richtig, weil. Das war zu gut, einfach. Das war zu gut, fand ich im
Wichtig
Mittelfeld
war
und
das Anschlusstor und
ja,
die
klar.
Systemveränderung und dann
Und
entwickelt die.
Cesar fand ich krass. Der ist
Ja.
immer wieder vorne mit reingegangen.
Ja.
Immer wieder.
Ja.
Muss man überlegen, der war faktisch als Libero oder zentraler Dreierkettenspieler aufgestellt, dann zu verändern und dann derjenige zu sein, der gefühlt die meisten Offensivaktionen dann hatte, weil er dann vorgeschoben wurde. Also, und über Haupe. Brauchen wir nicht zu reden. Menzel, super. Also super Junge, da vorne reinzugehen. Und Ömichen hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich dir echt sagen. Hat
Also,
mir
wie
echt gut
gesagt,
gefallen
das war
Freitagabend.
für mich war es der Freitagabend das schönste Fußballspiel in diesem Jahr, was ich live erlebt habe. Weil, ganz ehrlich, so viele tolle Fußballspiele habe ich 2024 live im Stadion nicht erlebt. Und da war
Warst
dieser
du nicht,
Freitag
beim
ein.
Auswärtsspiel warst du nicht dabei in Ingolstadt, oder?
Nee.
Ja, das war doch auch ein schönes Spiel. Wobei, es war eigentlich
Nee,
traurig, wenn ich mich
das
verletzt
war
habe.
wirklich 30.000, wirklich brutale
Ja.
Unterstützung von der ersten bis zur letzten Minute, kein Pfiff bei den beiden Gegentoren. Auch guter Gästesupport, muss man auch sagen. Aber du weißt selber, diese Flutlichtspiele in Dresden, wenn diese besondere Stimmung ist, das ist nochmal was ganz anderes. Und ja, dann aus einem 0 zu 2 und 4 zu 2 zu machen, das sind dann halt die besonderen Momente.
Sind die
So.
Spiele, die du brauchst. Und ich sag
Ja.
trotzdem auch, und trotzdem hast du in dem Moment, natürlich hat sich geärgert, aber beim Tor von Cicierci, ha, kurz kann man dann da auch mal denken und so, oh, lecker, das war nett gemacht.
Aber
Ne?
Dominik Notnagel noch ein bisschen besser, oder?
Nee, weil der war weggeschossen. Und
Ja,
Cicierci hat
was für ein
einfach,
Ding,
das war.
oder? Ja, Cicierci war
Ja, aber
Gewalt.
Jens, überleg dir das mal, die Szene, in der der war. Also, da
Ja.
siehst du die ganze Qualität von dem, den Befreiungsschlag, da sagt man immer schön, schieß. Aber der nimmt den Ball zweiten, mit dem ersten Kontakt so sauber mit, dass
Ja.
er wirklich den Ball und den springt getragen dahin. Also ich sagte, im Training von 10 macht man vielleicht 4 über die Entfernung, aber das ist nicht nach 20 Minuten mit Puls in Dresden. Also holla die Waldfee, das war ein Tor.
Weil wir jetzt bei den Weitschusstoren sind, dann habe ich jetzt Notnagel und eben Stuttgart 2.
Ja, weiß ja meine Meinung, oder? Absoluter Top-Favorit. Also.
Ja, stimmt.
Regionalliga Südwest Aufsteiger, die sind absoluter Top-Favorit für mich. Da lasse ich nichts drauf kommen.
Stimmt, nach Elversberg und Ulm muss es jetzt Stuttgart 2 sein, ja?
Ja, und Freiburg 2 war ja auch noch.
Stimmt.
Ne?
Ja.
Also, und der 4 Punkte in Rostock und gegen 1860. Also, ich bitte dich, Jens. Ich habe richtig Ahnung.
Ach du, das will ich ja nicht in Frage stellen. Überhaupt nicht, Paco. Überhaupt nicht.
Können wir alle mitleben.
Alemannia Aachen, auch ein gutes Drittliga-Comeback. Klar haben sie sich
Ja.
gehofft, dass sie das Heimspiel gegen Ferl gewinnen, aber in Essen muss er erstmal zocken, also, das ist schon ganz ordentlich.
Ja, denke ich auch. Werden auch ihr Ding machen.
Wien Wiesbaden?
Kann ich nicht einschätzen.
Ja, haben jetzt gewonnen
Also
gegen Rostock.
haben einen richtig geilen Sechser geholt.
Ja.
Mit Franjic von Würzburg. Richtig geiler Spieler. Also der garantiert dir viele gute Offensivaktionen, allein durch deine Standards. Aber ja, so ein bisschen unter meinem Radar, muss ich sagen, weil hat man dann doch nicht so im Blick, wird auch wenig drüber berichtet. Ist ja nicht der Magnet der Liga
Nee,
so.
nee.
Von daher kriegt man wenig davon mit, muss man sehen.
Was mit Dortmund 2? Gut gestartet gegen Haching, späte Tore geschossen, aber dann erstmal einen klaren Sieg. Jetzt haben sie die Niederlage gegen Bielefeld. Ich glaube, der Dortmunder Nachwuchs ist ja mal eigentlich ganz gut besetzt.
Ja.
Und haben mit Zimmermann natürlich auch einen guten Trainer.
Ja, denke ich auch. Also, die werden immer ihre Spiele gewinnen, werden aber auch mal Spiele verlieren. Ja. Kommt immer darauf an, was du oben abstellen musst und wie es dann immer ist und welche Spieler spielen müssen, welche Spieler brauchen von den Profis Spielpraxis. Aber ist immer unangenehm, gegen zu spielen.
Ist Rot-Weiß Essen noch so gut wie in den letzten Jahren? Die hatten auch ein bisschen Aderlass, haben sich jetzt Amo geholt, Amo Aslan noch, haben dann gewonnen jetzt nach der Auftaktniederlage.
Ja, Sapina und Götze tut schon weh.
Ja, das wollte ich sagen.
Das sind schon zwei absolute Faktoren. Wenn die nicht so viel verletzt gewesen wären, wäre, glaube ich, Essen auch noch mal eine Nummer stärker gewesen im letzten Jahr. Ja, so ein Auftaktniederlage gegen Aachen tut schon weh.
Ingolstadt, den Verein, den du ganz gut kennen solltest.
Ja, haben einen kleinen Dämpfer bekommen jetzt, muss man sagen. Haben wir uns anders erwartet, anders ausgerechnet. Aber Vollgas, Woche für Woche wollen wir Intensität auf den Platz bringen, wollen die Spiele gewinnen und wollen natürlich hoch.
Also das ist im Grunde genommen das wie Dynamo in der Vorsaison, ja?
Ja,
also was die gesagt, Zielsetzung betrifft.
Ja, wir haben drüber gesprochen. Wir haben auch gesagt, wir wollen da jetzt nicht jede Woche drüber sprechen, aber das Ziel ist klar, wir wollen hoch, wir werden alles sogar, aber ganz ehrlich, alles andere ist doch auch bei allen Vereinen Quatsch. Also tritt doch keiner in der Liga an, um zu sagen, wir wollen jetzt irgendwo, nee, ich will jedes Spiel gewinnen und wenn ich jedes Spiel gewinne, dann steige ich am Ende auf. Jetzt haben wir leider den 6-Punkte-Start nicht hinbekommen, sehr schweres Auswärtsspiel kriegen wir jetzt in Saarbrücken, dann Derby zu Hause gegen 1860, aber du, in der Liga sind so viele geile Spiele, so viele schwere Spiele und ich hoffe, wir können das absolute Maximum rausholen und ich gebe mein Bestes, um viele Tore dazu beizutragen.
Und du bist nicht mehr weit weg, ne? Vom Platz 3 in der Torjäger, in der ewigen Torjägerliste.
Ja, ich habe immer so ein bisschen so Scorer und Torjäger so parallel so im Auge, so weil, ja, das Vorlagen gehen ja immer unter, aber gerade in den letzten Jahren war es ja ein bisschen mehr meine Stärke auch. Alter, bei Scorer habe ich jetzt gestern gesehen, fehlt mir noch einer, dann bin ich auf Platz 3 und bei Torjäger bin ich, glaube ich, im Moment auf 5 mit 2 Rückstand. Also ja, ist schon ein Ziel, ne, muss man ja sagen. Also man ist ja irgendwann angefangen, Fußball zu spielen, um das ja auch als Profi dann zu machen, also als es ernster wurde und ich bin nur mal dafür da, um die Tore zu schießen oder Vorlagen zu geben und wenn das dann so klappt und das dann auch in den Statistiken so widerspiegelt, wäre das schon ein toller Moment, weil wäre ja gleichbedeutend damit, dass ich Tore für meine Mannschaft geschossen habe und die tun uns, glaube ich, gut.
Viktoria Köln galt so vor der Saison als Kandidat wirklich, was die Abstiegsränge betrifft, weil sie wirklich auch finanziell bedingt einen Aderlass hatten, einen größeren Aderlass, aber sie haben natürlich mit Olaf Janssen einen sehr erfahrenen Trainer. Ich glaube, das ist aktuell der dienstälteste Trainer, der am längsten bei seinem Verein ist und nach dem Auftaktspiel wusste ich auch nicht so richtig, was ist denn jetzt mit dem 2-1-Sieg in Köln anzufangen. Jetzt sagt mir dieser Sieg, den Köln in Mannheim errungen hat, nur ganz so schlecht kann Viktoria Köln ja dann doch nicht sein.
Ja, also würde ich tippen, was wir nicht dürfen und was ich auch nicht mache, aber hätte ich auf einen klaren Sieg von Mannheim gegen Köln getippt, weil ich Köln nicht stark einschätze und ich muss sagen, Mannheim gegen uns ein top erstes Spiel gemacht, also besser kannst du nicht spielen, finde ich, mit den Chancen, die haben halt nur die Bälle nicht reingemacht. Und dann verlieren die zu Hause gegen Köln. Habe ich dann nach dem Spiel aufs Ergebnis gehört, habe ich wieder gedacht, das ist dritte Liga.
Ja.
Das ist unglaublich.
Saarbrücken, Auftaktspiel gewonnen gegen 1860, dann jetzt verloren gegen Sandhausen. Ich glaube, gegen Sandhausen kannst du auch mal verlieren. Die sind für viele auch einer der Kandidaten, von denen wir vorhin gesprochen haben, die unbedingt hoch wollen.
100%ig wollen die hoch. Hat mir aber jetzt beide Spiele noch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also gegen 1860 fand ich auch so. Erste Halbzeit war 60 für mich klar besser. Dann natürlich, ja, Gänsehaut-Tor, muss man sagen, von Schmiedi. Aber so ein bisschen war es das aber auch in dem ganzen Spiel. So, der Schmiedi hatte da vorne eine Aktion, wo der hält, aber so richtig. Und jetzt auch gegen Sandhausen. Ja, die ersten 20 Minuten waren ganz gut, aber dann hat schon Sandhausen klar das Spiel übernommen, muss ich sagen. Ja, ne? Ist so ein bisschen, letztes Jahr hat man immer gesagt, so, ja, wenn der Pokal nicht gewesen wäre, dann wären sie aufgestiegen, aber jetzt war es immer so, wenn es drum ging, dann haben sie doch immer Punkte liegen lassen. Und ja, ich hoffe, dass sie das nächste Heimspiel wieder in Sand setzen.
Naja, Saarbrücken hat natürlich auch gut Kohle eingenommen durch den Pokal.
Ja, ohne Ende, ja.
So, und da konnten sie jetzt natürlich auch ein bisschen investieren.
Und ich glaube, sie brauchten das Geld auch nicht zum Schuldentilgen.
Nee. Ja? Was mit Haring? Du hast jetzt am Wochenende live erlebt, da galten auch für viele, boah, Haching wird es schwer haben und so. Und mit euch ist jetzt gleich mal ein großer dort gestrauchelt.
Ja, wie immer irgendwie strauchelt man dort. Wie heißt es? Ulsport Sportpark, ne? Ulsport Sportpark, glaube ich. Ja, irgendwie komisch immer. Also wirklich immer komisch. So viele junge Spieler, ein paar erfahrene, aber so viele junge, die man echt gar nicht kennt. Und die wühlen sich immer zusammen. Ich glaube trotzdem, dass sie schwer haben werden. Hm. Aber ja, was soll ich jetzt hier groß sagen, nachdem wir dort verloren haben vor 2 Tagen.
Ferl? Ferl habe ich ja jedes Jahr auf der Rechnung gehabt. Diesmal sage ich nicht, dass sie irgendwie Abstiegskandidat sind. Ferl macht immer sein Ding. Ferl ist so ein bisschen wie Elversberg in der 2. Liga. Irgendwie werden sie sich durchrobben.
Ich habe nur gelesen, ich kann es nicht sagen, aber ich habe nur gelesen, dass sie mega gute Transfers von Zweitmannschaften getätigt haben sollen. Und ja, du weißt, wie die mal loszocken. In Ferl ist auch mal ganz schwierig zu spielen. Haben jetzt schon wieder, haben jetzt 2 Punkte, ne? Wiesbaden unentschieden.
Ja, zweimal unentschieden.
Ja, in Aachen jetzt natürlich in der Überzahl, aber trotzdem sind auch 2 Mannschaften mit Power. Irgendwie machen die auch immer ihr Ding.
Tja.
Schwierig dies Jahr zu sagen. Also, ich sehe dies Jahr fast keinen richtigen Favoriten, aber auch keinen Favoriten auf den Abstieg, so finde ich, in der Liga.
Was ist mit Hansa Rostock? Hansa Rostock, natürlich vom Klang her, auch vom ganzen Etat, den sie haben, müsste man ja sagen, das sollte eigentlich ein fetter Aufstiegskandidat sein. Aber da sage ich natürlich, guck dir Bielefeld in der Vorsaison an, guck dir Dynamo Dresden in der Vorvorsaison an, auch Ingolstadt kannst du da mit dazu nehmen. Wenn du absteigst, das weißt du ja genauso gut, dann tust du dich erstmal schwer zu akklimatisieren. Dann kommt noch ein neuer Trainer dazu. Das ist nie einfach.
Also ich hatte gedacht, sie wären zu dem Zeitpunkt schon fitter, weil wenn man Bernd Hollerbach kennt und wenn man sich die Trainingszeiten von Hansa Rostock angeguckt hat, dann haben die doch relativ viel Zeit auf dem Trainingsplatz verbracht oder im Wald. Und sie sind nach 60 Minuten gegen Stuttgart schon eingebrochen. Es ist oftmals bei Bernd Hollerbach so, dass die Mannschaft in der Rückrunde hinten raus richtig, richtig Power und richtig Energie haben. Zum jetzigen Zeitpunkt finde ich jetzt, also ich habe gerade das Spiel gegen Stuttgart 2, genau, habe ich mir ganz angeguckt, fehlt in meinen Augen komplett 1 bis 2 Stürmer noch. Also sie haben fast ohne Sturm gespielt. Die ersten 60 Minuten fand ich richtig gut. Dann war es wenig, aber gut, natürlich jetzt ein Dämpfer, ne, mit 1 Punkt nur gestartet. Klar. Hofft man ja trotzdem immer. Man weiß, es wird schwierig immer, aber so ein Heimsieg gegen Stuttgart 2, also du weißt selbst, was das damals bei uns ausgelöst hat.
Ja, na klar.
Als wir da, was haben wir, 4-1 gewonnen, glaube ich, damals, ne?
Mhm.
Das war natürlich schon, du bist direkt drin, du hast direkt die Energie und gerade die brauchst du ja auch in Rostock nach so einem Abstieg und dann hast du die ja auch hinter dir stehen.
Paco, können alle erzählen, wie wichtig das dann im März oder April ist. Aber wenn du nicht aus den Startlöchern kommst, ich weiß, es ist kein 100-Meter-Lauf, aber festhängen im Startloch ist auch nicht gut. Also dann irgendwie hinterher traben und das aufzuholen.
Also ich sage immer, sind die 2 wichtigsten Momente, die ersten 5 Spiele, dass du mal so dabei bist schon mal und dann im März. Das habe ich auch jetzt so, als wir so über Ziele, habe ich gesagt, ich will im bis zum Winter gut dabei sein und dann im März mal funktionieren, weil da geht es dann nach links oder rechts, rufen wir in Hamburg an, die wissen Bescheid, wie wichtig das ist, ne? Aber du musst auch rauskommen, weil ist jetzt, ich gucke gerade noch im Hintergrund Olympia, Gina Lückenkämper, wenn die rausgekommen wäre, hätte die vielleicht olympisches Gold so geholt, ne? Bei ihrem 100-Meter-Lauf und sie ist nicht richtig rausgekommen und dann bringt dir das dann auch nicht mehr, wenn du am Ende, weil so wie Münster klappt es nicht immer.
Nee. Klar gibt's diese Fälle, also vor ein paar Jahren auch Würzburg, es gibt immer irgendeine Mannschaft, die dann nochmal am Schluss komplett aufdreht. Aber immer klappt das eben nicht. So.
Und vor allen Dingen fast nie die Top-Mannschaften dann.
Nee,
weil bei denen erwartet man das immer noch und das sind immer schwierige Spiele. Und Würzburg, Münster, die fliegen trotzdem immer noch bis zum letzten Moment unterm Radar so.
Genau.
Dass du trotzdem noch nicht so, weil du immer noch dann im letzten Jahr immer gedacht hast, ja okay, aber Dynamo, die kommen jetzt auch wieder und die gehen wieder. Und auf einmal gehen sie dann vorbei und so und deswegen so.
Da muss man trotzdem sagen, klar sagt man dann, ja, wir werden schon wieder in Fahrt kommen, während den anfängt. Du musst eigentlich so eine Krisensituation relativ zügig bemerken und dann auch wissen, das Handbuch der Krisenbekämpfung sofort in der Hand haben und sagen, okay, wir müssen jetzt das und das machen. Mannheim haben sich auch ihren Start anders vorgestellt. Wir hatten kurz geschrieben nach eurer Niederlage, hast gesagt, Mensch, Mannheim war richtig gut, jetzt verlieren sie aber gegen Viktoria Köln. Ich sag mal, gegen Ingolstadt, in Ingolstadt kannst du sie nicht verlieren, aber gegen Viktoria Köln, das Heimspiel, solltest du nach Umständen nie verlieren.
Ja, ich fand, sie haben Top-Spiel gegen uns gemacht. Also sie hatten 5, 6 Großchancen gegen uns. Ja. Also das ist schon, also ich finde schon wir eigentlich ganz genau gut trainiert haben, wie wir verteidigen müssen. Und sie haben uns echt gut bespielt. Und ein bisschen mehr Matchglück, sage ich dann auch, können sie das Spiel auch gewinnen bei uns. Dann Elfmeter verschossen. So, da war das Glück mehr auf unserer Seite. Und dann habe ich ja gedacht, okay, aber gegen Köln, wenn die Leistung abliefern. Ja. Und das ist halt wieder, ja, dann dritte Liga, bist du dann doch wieder in deinem Schule drin. Und jetzt hast du schon wieder Druck auf dem Kessel.
Energie Cottbus als Aufsteiger, ich habe beide Spiele gesehen, also in großen Teilen das Spiel gegen Bielefeld und dann natürlich nicht nur in großen Teilen, sondern komplett von Anfang bis zum Ende die Partie, die sie hier in Dresden abgeliefert haben. Gegen Bielefeld haben sie wirklich 60, 70 Minuten gut gespielt und in Dresden auch die ersten 30 Minuten sehr, sehr ordentlich. Man merkt natürlich dann mit dem Anschlusstreffer, wird das Höschen auch ein bisschen enger. Ja. Und in der zweiten Hälfte hast du gemerkt, da hat eigentlich bis auf die Chance von Thiele nur noch eine Mannschaft gespielt. Das muss man einfach so sagen. Und eigentlich, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sagte zu mir zur Halbzeit, für uns kommt die Halbzeitpause jetzt komplett zum falschen Zeitpunkt. Denn Dynamo hatte schon kurz vor der Halbzeit so viel Druck gemacht, wollten eigentlich da schon in Führung gehen.
Wir haben natürlich einen absoluten Topspieler mit Chigerci. Also der ist schon eine Bereicherung für die Liga. Also den kann, glaube ich, jede Mannschaft sehr gut gebrauchen im Mittelfeld, aber du darfst dann halt aber auch nicht diese Naivität an den Tag legen. Also wenn du schon in Dresden 2-0 führst, dann musst du das Spiel verschleppen, dann musst du ungefähr so spielen wie Haching jetzt gegen uns, dass einfach kein Flow zustande kommt und da musst du nicht eine Idee haben, wie Pronny es hatte. Mhm. Und also das, wenn du beide Augen zudrückst, kannst du den Elfmeter ja trotzdem nicht pfeifen. Mhm. Also solche Fehler darfst du halt echt nicht machen. Und dann wirst du halt zweimal jetzt bitter bestraft. Ne? Führst zweimal gegen zwei Top-Mannschaften und verlierst beide Spieler, das tut schon weh.
Das liegt, glaube ich, auch erstmal in Klamotten. Da haben sie aber den Vorteil, dass sie, glaube ich, mit Wollitz jemanden haben, der das auch schon mehrfach miterlebt hat und der mir jetzt auch nicht den Eindruck hinterlässt, dass er jetzt ratlos ist. Also ich glaube schon, dass der ganz genau weiß, wo er jetzt die Hebel ansetzen muss.
Ja, ich glaube, Pehler hat einiges erlebt. Ich hoffe jetzt nicht, dass er jetzt diese Woche seinen Rücktritt wieder erklärt. Das kann ja auch mal vorkommen aus der Emotion heraus. Aber ansonsten glaube ich schon, weiß ja.
Der zieht das eine Jahr jetzt noch durch.
Ja, ja. Also.
Hannover 2 könnte so ein schwieriger Fall werden, glaube ich. Die zweite Mannschaft, ja, die sind natürlich mit ein bisschen Euphorie dann durch die Relegation gegen Würzburg aufgestiegen. Ob das so geplant war, weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, der erste Zweitligist, der seine zweite Mannschaft in der dritten Liga dabei hat. Da wird der ein oder andere Spieler vielleicht dann auch mal in der zweiten Liga gebraucht werden. Das dürfte extrem schwer werden.
Ja, und ich sage auch andersherum, du kannst von oben wenige abstellen. So die sich unten wirklich stärker machen. Weil, also ich sage, Hannover ist für mich eine gute Mannschaft in der zweiten Liga. Und trotzdem, wenn Hannover jetzt gegen Dresden, Saarbrücken, gegen uns spielt, sind sie jetzt nicht absoluter Favorit. Ja. Sondern es ist dann gerade auswärts, können die auch ein Spiel verlieren. Hast du jetzt gesehen in Münster, wie schwierig das ist. Und dann die zweite Reihe, die ja dann mal runter, es wird ja dann nicht Harvard Nielsen abgestellt oder Halstenberg, das ist ja Quatsch, so, ne? Sondern so, wie es halt oft ist, so. Ich glaube jetzt nicht, dass die zweite Reihe dann die zweite Mannschaft so viel besser, weil dadurch ist es einfach, der Abstand ist zu gering. Und von daher auch eine sehr junge Mannschaft, also haben wir ja, glaube ich, gar keinen Erfahrenen, dadurch, dass Julian Börner ja dann auch noch aufgehört hat. Ja, und auch mal sehen, was noch für Transfers stattfinden, weil also ich kann mir vorstellen, dass Max Besuschkow schon noch gehen möchte. Ja. Kann ich mir jetzt vorstellen, weiß ich jetzt nicht. Ja, dann auch schwierig so mit dem Stadion und so. Also ist schon sehr, sehr groß, wenn die im Hannover-Stadion spielen und da sind dann 3000 Zuschauer. Also, ja.
Wird schwierig, schwer.
Glaube ich. Ja, glaube ich auch.
Saisonstart ganz anders vorgestellt hat sich auch 1860 München. Ich habe von einigen gehört, Mensch, 1860 München spielt in dieser Saison vorne mit. Die wollen endlich raus aus dieser dritten Liga. Jetzt zwei Spiele, zwei Niederlagen. So eine latente Torhüterdiskussion auch. Vollert ist von Unterhaching gekommen. Ich sag mal so, also auf dem allersichersten Platz sitzt der Trainer möglicherweise auch nicht, weil ich habe schon gehört, dass in München, in Giesing, das Trainerschürchen hin wieder mal wackelt.
Ich finde, sie haben gute Transfers gemacht, bis zum Transfer von René Vollert. Und nicht, weil ich René nicht einen guten Torwart finde. Ich finde ihn einen sehr, sehr guten Torwart. Aber das ist eine Baustelle, die mache ich mir eigentlich nicht auf, weil Marco Hiller ist ein exzellenter Torwart, finde ich, in der Liga. Der hält seinen Kasten sauber, der verteidigt, der ist ein Aushängeschild in München. Also ich glaube, von meinem Gefühl hätte es andere Positionen gegeben, wo man eher einen Transfer machen könnte. So, und jetzt habe ich ja heute schon wieder einen Artikel gelesen, so Fans fordern Hiller. Weil ich glaube, gerade du kommst noch von Haching, ist natürlich auch ein bisschen, Ja, es wird spannend, wie es funktioniert. Hopsch finde ich ein super Stürmer, aber Hopsch war halt schon echt perfekter Stürmer für Unterhaching, weil die Flanken von Schwabel, da wusste er, wo er seinen Schädel hinzuhalten hat. 1860 hat jetzt im ersten Spiel nicht so viele Flanken gespielt und jetzt hat er gar nicht gespielt. Also spannend, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil wir spielen in zwei
Ich
Spielen
weiß.
gegen die und
Jetzt spielen sie erstmal gegen
ja.
Viktoria Köln. Das möchten sie. Das, wenn ich sage, das müssen sie
Heimspiel,
gewinnen.
ne?
Ja.
Ja, und dann kommt es halt zum Derby zu uns. Ist wieder ein eigenes Spiel, aber ja, immer spannender Club und großer Club auch, ne? Also ist doch irgendwie, 1860 ist doch irgendwie immer noch ein Erstliga-Club, finde ich irgendwie so, auch wenn es immer komisch klingt, aber ich habe halt echt immer noch so die Duelle gegen Bayern München im Kopf. Und dann irgendwie immer komisch, ne? Dass sie in der dritten Liga sind. Also ist so bei denen so, ich finde es bei denen so am krassesten so. Ja, du magst jetzt vielleicht Dresden, aber für mich ist
Ja.
Dresden ein richtiger Zweitliga-Club, eine Club Stahlkraft in der zweiten Liga. Die sehe ich jetzt eigentlich jetzt nicht so in der ersten Liga so.
Doch, doch.
Einfach aus der Vergangenheit, weil ich sie einfach nicht so kenne.
Ja.
Aber 1860, ich kann mich an viele Spiele erinnern, die ich im Olympiastadion besucht habe. Bayern gegen 1860 München. Und
Im Löwentrikot, Paco Testroth. Muss nichts sagen. Muss nichts sagen. Sag mal noch was zum VfL Osnabrück.
ja.
Schwierige Konstellation, ähnlich wie Bielefeld reingestartet in der Vorsaison, oder? Da sage ich immer wieder, aufpassen, bisschen aufpassen, also dass man da nicht auf einmal hinten drinnen hängt. Wie gesagt, wir sind wieder beim Thema Start.
Ja, haben, glaube ich, einen guten Transfer jetzt geholt mit Simakala, aber auch da abwarten. Ne? Der hat in Kiel fast gar nicht gespielt. Ne? War ein super Spieler in dem Jahr davor. Ein bisschen Amo Aslan letztes Jahr. So, super Spieler, geht dann zu Magdeburg, spielt ein halbes Jahr gar nicht und ist nicht so in den Tritt gekommen in der Rückrunde in Dresden. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich entwickelt. Und wie gesagt, mit den Transfers, ob da jetzt noch was passiert, ob Engelhardt geht, bleibt, Jumpy, ob der geht, bleibt. Also habe ich noch ein paar Fragezeichen. Aber natürlich ein Club, der mir schon am Herzen liegt. Das weißt du ja, weil einfach auch ein schöner, familiärer Club. Und jetzt auch mit dem Stadion tut es dem Verein weh, dass die Tribüne noch nicht, also die Tribüne ist ja offen, aber mit dem Dach und so, also geht es finanziell, ich weiß nicht so wirklich so, haben immer irgendwie Probleme und
Das war damals für dich nur mit so einer der ersten großen schönen Zeiten, oder? Dort in Osnabrück ist
ja,
so.
war ein prägender Verein. Also
Ja.
für mich, ich hatte Mike Walpurgis damals als Trainer und
Ja.
für meine Karriere sehr, sehr wichtig. Also wirklich, der hat mich eingestellt, der hat mich wirklich knallhart dressiert, so ungefähr. So, also boah, unter dem habe ich extrem viel gelernt und Club mir auch sehr, sehr viel gegeben und habe ich mich super wohl gefühlt. Erstmal so richtig auch gezeigt, wie viel Tore ich schießen kann und hat mir echt super gefallen, der Club. Muss ich sagen, ist lange, lange her, aber ja, war gut und ja, die Trikotfarben mag ich ja auch.
Naja, gut. Wir
Du
haben
nicht?
in 1,5 Wochen Derby.
Ui.
Ich habe heute eine Kollegin gesehen, die hatte sowas leicht lilaleskes an. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Und da sagte sie, das wäre Brombeer. Und ich hätte keine Ahnung, was das von Farben, aber es sah mir schwer nach lila aus. Weil Menschen, die bei uns in der Redaktion lila anhaben, werden von mir dann immer schon mal etwas schärfer kritisiert. So.
Was zu Dresdner Zeiten, gerade so in Richtung Derby, war schon verboten. Also Martin Börner, der hat dich dann schon mal aus der Kabine wieder verwiesen, wenn
Aber zu Recht. Aber zu Recht. Man kann doch jetzt, ich sag mal,
Ja.
10, 11 Tage vor dem Derby kann man jetzt nichts unbedingt Lilanes anziehen. Wie gesagt, ich habe ja mal von meinem lilanen Hemd erzählt, was ich eigentlich niemals anhabe. Also ich würde es vielleicht tragen, wo ich setze ich mir eine Maske auf den Kopf. Aber ich kann es eigentlich kein lila Hemd tragen. Das ist einfach so. Paco, das hat Spaß gemacht. Wann spielt ihr im Pokal? Wann ist euer Pokalspiel?
Samstag
Montag?
15:30 Uhr.
Samstag, ach, die beste Bundesliga-Zeit.
Na klar.
Wir spielen Sonntag 18 Uhr im Stadtfest am Wochenende. Dresdner Stadtfest immer sehr, sehr geil. Ich hoffe, das Wetter hält. Und das Beste kommt ja zum Schluss und dann hoffentlich ein schönes Pokalspiel 18 Uhr gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Ich weiß noch nicht so richtig. Ich habe ja, als die Pokalauslosung war, die habe ich ja aus der Ferne so mitbekommen. Ich wusste nicht so richtig, ob ich mich über das Pokallos Fortuna Düsseldorf freuen sollte. Weil ich glaube, Düsseldorf wird das richtig ernst nehmen. Es ist jetzt nicht der Typ Bundesligist, die hier einfach herkommen und sagen, klar, Dresden haben wir weg und dann hier ihr böses Erwachen erleben. Ich glaube, Düsseldorf weiß, was ihnen hier in Dresden blüht. Volles Stadion. Wirklich auch keine ganz einfache Aufgabe. Und deshalb schätze ich das als extrem schwer ein.
Also ich sehe das sehr pragmatisch. Wir Pokal ist der schnellste Weg nach Europa und wir haben den Finalisten zu Gast. Wenn wir die schlagen, sind wir die zweitbeste Mannschaft in
Richtig.
Deutschland. Dann steht. Europa doch nichts mehr im Wege, ne?
Okay.
Nein, bitte. Einfach wieder ein geiles Wochenende. Wir freuen uns.
Ja.
Wir haben, glaube ich, einen schönen Gegner, einen interessanten Gegner, einen guten Gegner und trotzdem auch einen, den wir auch an einem guten Tag schlagen können. Und ich glaube, Dresden geht's genauso.
Mhm. Und viele Grüße an Markus Anfang. Und viel Spaß.
Ja,
werde ich Samstag
bestellen.
Gut. So, wir versuchen die Woche ohne Olympia auch rumzubekommen. Es wird uns gelingen, ohne Ringer, Judo, Bogen, Schießen oder ähnliche Sportarten. Jetzt rollt wieder der Ball. Ich habe schon gesehen, Mittwoch ist Supercup, europäischer Supercup. Das hätte auch Dortmund gegen Leverkusen sein können.
So. Ja.
Jetzt ist es Bergamo gegen Real Madrid.
Ja, Real Madrid finde ich gut. Bergamo eher weniger. Ja, Dortmund-Leverkusen wäre schön gewesen für die Titel. Das Spiel hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das sehen wir öfters. Hm. Aber schauen wir mal, was wird, ne?
Genau. Paco, hab vielen Dank.
Mein Lieber, schönen
Abend. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Ja, auch. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.